Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir machen einen Podcast und wir hören ihn auch gern. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe heute mit mir den guten Felix Deutschland.
Moin.
Und den noch besseren Khalil Böller.
Ahoi.
Und den am besten Carsten the Joker Pohl.
Guten Abend.
Wir haben unglaubliche Downloadzahlen, aber wir haben viel zu wenige Facebook-Fans. Und da wir mit unserer Facebook-Seite umgezogen sind, möchte ich doch nochmal alle dazu aufrufen. facebook.com/Zelluloide-Podcast. Da findet ihr uns. Oder einfach über die Suche Zelluloide, so wie man es eben schreibt, mit 2L. Und außerdem könnt ihr uns Mails schreiben, zelluloide@gmail.com, und ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Und ich würde sagen, wir gehen in medias res. Heute wieder eine kleine Roundup-Folge, sprich, wir haben kein spezielles Thema, sondern reden über heute gemischt Serien und Filme, die wir gesehen haben, über die wir gerne sprechen wollen, die wir euch ans Herz legen wollen oder vor denen wir euch warnen wollen. Und generell, alles, was der Carsten empfiehlt, ist sowieso eine Warnung. Deswegen, Carsten, fangen wir an. Was ist deine erste Warnung? / Empfehlung.
Ja, okay. Also meine erste Warnung / Empfehlung wäre Resident Evil 5. Und zwar nicht das Spiel, das war, glaube ich, ganz gut, sondern eher der Film. Der ist zwar nicht ganz so super schlecht, aber er ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Also fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an. Was ich an dem Film gut fand, war, dass am Anfang des Films quasi die gesamte Resident Evil Film-Stories nochmal kurz zusammengefasst wird. Also es wird kurz erklärt, dass es irgendwie bisher in den Resident Evil Filmen passiert und das hat es mit dem T-Virus auf sich, das sind die einzelnen Charaktere in dieser ganzen Film- und Querstrich-Videospielwelt und das musst du wissen, damit du diesen Film verstehst. Weiterhin, was sonst noch ganz gut war, dass, also ich habe den Film in 3D gesehen und die technische Lösung des Films fand ich ziemlich gut. Also der 3D-Effekt war sehr gut und das Bild war ziemlich scharf. Ich weiß nicht, ob da irgendeine besondere 3D-Technik genommen worden ist. Nun gut, aber leider gibt es auch relativ viele schlechte Sachen an dem Film. Was an dem Film nicht so gut funktioniert hat, und ich spoiler da nicht so viel, ist aber ungefähr das Setup des Films. Denn es funktioniert so, dass der Film irgendwie keine durchgängige Handlung hat oder besser formuliert diese Handlung zusammengehalten wird oder der Faden, der durch diesen Film geht, ein wenig brüchig ist und zerfleddert ist. Es funktioniert nämlich so, dass die Umbrella Corporation, also dieser böse Konzern, der diesen T-Virus entwickelt hat und ein Waffenfabrikant ist und alles Mögliche, zum Verkauf eines Viruses die großen Metropolen der Welt nachgebaut hat. Also New York und Tokio und ich glaube sogar Berlin und Moskau. Und das muss man sich so vorstellen wie so eine Art Holodeck, aber schon tatsächlich gebaut mit geklonten Menschen, die quasi ein normales Leben da drin führen, aber irgendwie ein- und ausschaltbar sind. Das wird nicht sonderlich erklärt, es funktioniert aber irgendwie. Und Und das bedeutet, dass am Anfang des Films man denkt, der Film hat ein ganz klares Setting, und zwar so ein amerikanisches Suburbia-Setting, aber relativ schnell wird dann klar, ah, das ist nur eines von diesen Levels, durch die man sich quasi durchkämpfen muss. Und am Anfang war ich ziemlich begeistert, denn dieses Suburbia-Setting, das war ziemlich packend. Also die Zombies haben einen ruhigen Vorort angegriffen, will ich jetzt sagen, oder überfallen. Und die Hauptdarsteller haben versucht, diesen Angriff abzuwehren. Und als sie zum Beispiel diese Sicherheit des Hauses verlassen hat, sah man, dass draußen halt noch viel mehr passiert ist. Auch ein anderes Setting, das später vorkam, wie zum Beispiel Russland, war recht cool gemacht. Da gab es zum Beispiel so einen ziemlich aufgemotzten Rolls-Royce mit Spinners. Das sind so Felgen, die drehen, wenn die Reifen schon stehen oder die Räder schon stehen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was damit gemeint ist, aber naja. Schade an dem Film.
Achso, ja, okay. Die schönere Version von Spinners sind die unten ein Gewicht haben, wo die Felgen sich gar nicht bewegen, wenn man fährt. Und es sieht dann so aus, als würden die Autos einfach so über den Boden rutschen.
Ja, kann man da bestimmt Gewicht dran machen. Naja, aber noch kurz zwei, drei Sachen, die nicht so gut im Film funktioniert haben. Dadurch, dass sehr viel mit Klonen gearbeitet worden ist, wusste man nie so wirklich, oh, ist dieser Charakter jetzt ersetzbar oder nicht. Durch das große Repertoire an Resident Evil Zombies wurde ziemlich schnell durchgegangen. Also es gab ja zum Beispiel im dritten Resident Evil Videospiel diesen Nemesis-Gegner, den es ja dann auch mehr oder weniger in den Filmen gab, aber den gab es dann gleich doppelt und der wurde in ungefähr 3 Minuten erledigt, dazu noch auf eine relativ bescheuerte Weise. Und der Film, naja, er hatte irgendwie keinen klaren Durchgang. Und ist also eher nicht toll. Oder nur Fans sollten reingehen.
Ziemlich überraschend, muss ich sagen.
Ja, aber was soll man machen? Aber es ist auf alle Fälle interessant, weil Resident Evil, das hat immer noch so eine gewisse Sonderrolle. Es gab ja schon häufiger den Versuch, fand ich, dass Videospiele irgendwie verfilmt worden sind. Und Resident Evil neben Tomb Raider, sage ich mal, war eines der wenigen, Filmbeispiele, wo das so überhaupt irgendwie einigermaßen gut funktioniert hat.
Also was finde ich echt debattierbar ist, aber gut. Ja,
gut, okay, man kann sagen, Silent Hill war noch als Film besser. Das ist auch wahr, aber das, was Resident Evil, die Filme, die sind, also die Spiele sind relativ leicht erklärt und die Filme funktionieren auch einfach, aber der Punkt dabei ist, sie funktionieren ein wenig und sie machen halt in einer gewissen Art und Weise Spaß zu gucken und haben halt unter anderem auch immer diese netten Horror-Effekte gehabt, wie man sie zum Beispiel von Final Destination kannte. Das war immer irgendwie was Besonderes, aber all diese ganzen Gimmicks und die Resident Evil Welt, die wirkt inzwischen aufgebraucht und überzogen und irgendwie um ein Herr der Ringe Zitat mit einem Herr der Ringe Zitat abzuschließen, zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen.
Okay. Gut. Hatte zufällig jemand anderes noch gesehen? Ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, oder?
Oh, ich habe einen riesen Bogen drum gemacht und das würde bei mir als Zombie-Gorer und echt was heißen.
Felix?
Nee, um Gottes Willen, nee.
Ja gut, okay.
Es ist der schlechte Anderson. Der hat seinen Zenit als Regisseur mit Event Horizon erreicht und ist ein passabler Handwerker, also die Mortal Kombat-Verfilmung kann man sich heute noch natürlich mit sehr, sehr, sehr vielen Lachern und Kicherern angucken, aber was man Gutes, verhältnismäßig Gutes bei Resident Evil sagen kann über die Filmreihe ist, dass sie den Spielen da in nichts nachsteht, was die narrative Qualität angeht, aber das ist auch eventuell ein etwas geharnischtes Kompliment.
Ja. Und ich finde übrigens Mortal Kombat, da bringst du schon nebenbei ein Beispiel, wie eine Videospielverfilmung mehr Spaß machen kann und besser
geht. Ja, Aber es ist trotzdem halt ein dummer Film.
Wir reden von Christopher Lambert, Mortal Kombat Film.
Ja,
ja. Aber lass mal gucken, der war 95 im Kino. Und ich bin in Amerika reingerannt, und weil überall die Werbung lief, und ich fühlte mich herzlich unterhalten mit der Techno-Mucke und dem völlig übertriebenen. Ich finde, der hat Spaß gemacht. Kein guter Film, aber er hat Spaß gemacht. Aber Felix, ich übergebe das Zepter an dich.
Also erstmal wollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich in der letzten Sendung dir fälschlich unterstellt habe, dass du Heinz Erhardt mit Heinz Rühmann verwechselt hast. Da hast du, da bin ich nach dem Hören des Podcasts doch noch etwas in mich gegangen, in Demut. Was ich zuletzt im Kino gesehen habe, umso besser. Was ich zuletzt im Kino gesehen habe, war Cabin in the Woods. Und da können wir beide eventuell was zu sagen, weil ich mochte den und du fandst den ja erwiesenermaßen. Das ist ja auch in dem ganz, ganz großartigen Facebook-Account für Zello-Leute kundgetan. Ich fand den gut und du mochtest den nicht.
Genau. Ja. Also man muss das ein bisschen relativieren. Das war natürlich mit Absicht ein etwas provokanter Post. Und zwar muss man auch sagen, dass die Vorgeschichte war, dass er überall in Podcasts und Internetkritiken einem serviert wurde und auch natürlich von dem Verleiher als Film mit doppeltem Boden, und wenn du denkst, das ist ein Teenie-Horror-Film, dann wart mal ab, der ist nicht so, wie er scheint, das ist was ganz anderes, aber ich will bloß nichts spoilern. Und was er macht, das, er dekonstruiert den Horrorfilm an sich. Das mag spaßig sein. Ich finde aber, um mal einen Film zu nennen, der das auch macht, dem es aber gelingt, trotzdem noch Horror zu sein und einen zu erschrecken, finde ich, macht das Scream viel besser. Weil der zitiert auch, der dekonstruiert auch. Aber er bleibt ein Film, also ich rede jetzt vom ersten Teil, ein Film, der übrigens das Genre wieder, dieses Slasher-Genre, völlig neue wieder gegeben hat. Aber er hat mich einfach, ich finde, er bei Cabin in the Woods, finde ich, geht der Horror ziemlich flöten, sobald diese zweite Ebene, die wir jetzt ja nicht spoilern müssen, aber sobald die so ein bisschen geöffnet und einigermaßen erklärt wird oder präsent ist, finde ich, ist der Horror nicht mehr wirklich Horror.
Und Nee, ich wollte ihn hier unterbrechen. Ich fand ihn generell nicht gruselig, und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie negativ sich diese gesamte Spoiler-Geschichte hin zu einer Allergie halt schon ausgewirkt hat, weil der Film fängt mit der Handlungsebene an.
Genau,
der Film fängt damit an.
Was soll der Blödsinn?
Ich find's unmöglich, wenn man bei so einem Film wirklich davon redet, dass man da gespoilert wird und dass es dann ganz großen Twist gibt. Der Film spielt von der ersten Sekunde an mit offenen Karten. Der erste Jumpscare von Cabin in the Woods ist der Titlescreen, ist der Name des Films, der dann plötzlich in einem unerwarteten Moment reinknallt in die Leinwand. Und da musst du eigentlich als einigermaßen mündiger Zucker im Kino sagen, ja, das wird jetzt eventuell nicht Haute Tension oder Martyrs oder so. Es ist, der Film spielt wirklich mit offenen Karten, und er ist, und ich mag Horrorfilme überhaupt nicht. Es ist wirklich ein Genre, das ist ähnlich wie Musicals, wegen seiner Vorhaftigkeit und wegen diesem Genre-inhärenten Ritus, der immer wieder abgehandelt werden muss und der in dem Film auch durchexerziert wird, mit einem Spaß an der Freude. Einfach das ist da halt, okay, ich werde jetzt mein Bestes tun, den Film nicht spoilern, weil ich die Leute, die diesen Podcast zuhören, nicht irgendwie vor den Kopf stoßen will. Aber
wo ich aber übrigens also, völlig mit einer Meinung ist, was eigentlich Quatsch ist. Und das hat mich auch so aufgeregt an den ganzen anderen Podcasts, die alle gesagt haben, ja, ich will einfach nichts dazu sagen, guckt ihn euch an. Und ich finde eben auch, der fängt mit der fucking zweiten Ebene an. Und da wird einfach diese Spoilerangst der Leute ganz geschickt instrumentalisiert. Und
grundsätzlich,
ja.
Was ich übrigens bei dem Film auch noch ganz spannend fand, also ich habe den ja auch gesehen, ich habe mir auch extra mehrmals angeschaut, weil es mir anfangs so wie Philipp ging. Inzwischen neige ich aber auch eher dazu meine Meinung ein bisschen zu relativieren, beziehungsweise sehe es ähnlich wie du, Felix. Also ich finde, der macht vor allem auch, wenn du ihn mehrmals anschaust, macht er auch wirklich Spaß, weil du siehst da einfach bestimmte Dinge, fallen dir da dann einfach um einiges mehr ins Auge. Und es ist oftmals bei dem, in Anführungszeichen, klassischen Horrorfilm eigentlich ja nicht unbedingt der Fall.
Ja, und was ich an dem Film wirklich mag, ist das Augenzwinkern. Ich hasse es, gerade in Horrorfilmen hasse ich das, wenn so total Mumpitz bierernster Kram zelebriert wird. Wenn, also ich kann mir die meisten, letztens hatte Carsten zum Beispiel Mirrors mit Kiefer Sutherland, so Filme, die sich so übermäßig ernst nehmen und sich so ein Gimmick rumdrehen. Scream ist ein gutes Beispiel für einen Film, der dekonstruiert und gleichzeitig auch als Horrorfilm funktioniert. Bei den Nachfolgern ist das sogar noch krasser der Fall. Der dritte Teil spielt ja sogar an einem Set von einem Horrorfilm handelt davon, wie, also der ist sowas von Meta. Das bewegt sich auf einem Niveau mit Cabin in the Woods. Und gerade diese Meta-Ebene finde ich viel spaßiger als von erwachsenen Leuten zu verlangen, okay, wir ziehen das jetzt total bierernst durch und erschrecken uns vor dem Monster, von dem sowieso jeder weiß, wann es aus dem Busch springt. Also ich hatte im Kino neben mir, ich habe mir die Originalfassung in CineStar am Potsdamer Platz angeguckt und ich hatte so einen Typen neben mir sitzen im Kino, der ist bei jedem Jumpscare ist der zusammengezuckt, so, also, dass ich es wirklich physisch gespürt habe. Und meine Freundin saß auf der anderen Seite neben mir und die war ganz ruhig. Ist normalerweise auch recht empfindlich für diese Jumpscares. Ich mochte das. Also ich fand es gut, dass dieser Film mich nicht irgendwie fertig und klein machen und mir ein schlechtes Gefühl darüber geben kann, wie schlimm und degeneriert die Welt ist, was ja oft die relativ verlogene Message von Horrorfilmen ist, sondern der zynisch ist, aber mit so einem, nicht Hintersinn, aber Spaß und Freude. Also du kannst Zynismus mit Humor viel besser mischen als Zynismus mit Gewalt. Und wenn man da auf solche Filme wie Saw oder Hostel zurückkommt, finde ich es viel angenehmer, wenn man seine Menschenverachtung einfach mit so einem gewissen Lächeln auf den Lippen rüberbringt, als einem das jetzt irgendwie als total ernst gemachtes Statement zu verkaufen. Das ist schon eine ziemlich nette Angelegenheit. Und die Schauspieler sind gut aufgelegt. Ich mag Richard Jenkins, ich mag Bradley Whitford, die Schauspieler machen mir total viel Spaß. Frank Kranz ist ein guter Darsteller. Und das ist ein gut aufgelegtes Ensemble. Das ist kein Film, der jetzt irgendwie Geschichte schreiben wird, aber das ist ein Film, wo ich mit 16 gesagt hätte, oh, der hat richtig Bock gemacht. Und das ist eigentlich das, was so ein Horrorfilm, so ein guter Horrorfilm schaffen soll, dass er eigentlich mehr Fun macht, als einen jetzt richtig gruselt. Also es ist, wie gesagt, das sage ich als erklärter Horrorfilm nicht gut finde. Das kann jeder anders sehen, wie er möchte, aber nach der ersten Szene war mir schon klar, dass die ersten zwei Akte des Films, die quasi die reguläre Horror-Dramaturgie abarbeiten, nicht super gruselig werden, sondern eher so ein bisschen aus der Beobachterperspektive auf dieses Genre drauf geguckt wird und geguckt wird, was man da vielleicht spaßig machen kann.
Hast du denn den Film gesehen, wie heißt denn der nochmal, mit den beiden Rednecks?
Trucker und Tucker und Dale oder so?
Tucker und Dale versus Evil.
Ja, den habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Den habe ich seit längerem auf Halde liegen und den sollte ich mir vielleicht auch mal.
Ich finde, der ist ein wesentlich größer Fun-Ride und er macht ja auch das. Er spielt ja auch mit dem Ding, ohne aber diese Meta-Ebene eigentlich nötig zu haben. Macht aber am Ende einen dummen Fehler. Aber
dann macht Cabin in the Woods bei mir auch ein bisschen, aber ohne da jetzt groß spoilern zu wollen. Aber was ich zum Beispiel schön fand in dem Film, ist, dass es doch auch noch so eine Verbeugung einfach vor dem Horrorfilm an sich in zwei Szenen einfach nicht gab.
Nee, die ganze Film.
Ja, wobei die speziell, also wenn du dann auch, das Problem ist natürlich, ohne da irgendwas spoilern zu wollen, wenn du als Warhound bestimmte Dinge erkennst, wo du sagst, klar, das ist der und der und so weiter, das ist dann schon, da sitzt du schon mit dem Grinsen da dann.
Ja, ja. Gut, wir machen weiter. Ich bin mal so frei und dränge mich vor. Und zwar, letzten Montag war bei mir zu Hause eine äußerst seltene Situation. Und zwar war meine Frau hier und hatte frei und ich hatte nichts zu tun. Und unsere Putzleute kamen. Und da ich sowieso noch nicht so lange Putzleute habe und mich dann immer verpiss, weil ich mich so Herren Menschen rassenmäßig fühle, wenn ich zu Hause bin und die praktisch so... Ich
dann
so
was dich aber nicht davon abhält, diese Putzleute zu engagieren.
Nee, natürlich nicht. Ich muss ja die auch ein bisschen unterstützen, aber ich habe keinen Bock praktisch die Füße zu heben, damit sie drunter durchsaugen können. Und da habe ich gesagt, hey, lass uns ins Kino gehen. Und es lief eigentlich im Grunde in dem Zeitloch, was wir hatten, lief nur ein Film. Und ich habe noch so vorgelesen, älteres Ehepaar, bei denen sich die Routine in die Beziehung eingeschlossen hat und die versuchen, wieder wollen, dass die Liebe aufblüht. Und ich so, hey, unser Film. und dann sind wir angekommen und es war auch schon leicht dunkel. Und in Holland ist ja immer eine Pause im Film. Und wir haben uns die erste Hälfte schon echt prächtig unterhalten gefühlt. Und ich so, ey, super Film, der passt echt, der echt ein guter Ride. Und dann geht's Licht an in der Pause und ich drehe mich um. Und ich übertreibe nicht. Ich sag echt, ich spreche die Wahrheit und schwöre bei meinem ersten toten Hund, Honey, dass alle Leute, die im Kino waren, es waren höchstens 20, 30 Leute, alles Frauen über 70 waren. Also alles Frauen mit schwer weißen Haaren. Und wir haben einen solchen Lachflash gehabt im Kino und hoffen, dass die das nicht gemerkt haben. Aber mal kurz zum Film. Hope Springs mit Meryl Streep, Tommy Lee Jones und Steve Carell ist eine Komödie, aber jetzt nicht diese... Over-the-top, over-acting, super lustig Komödie, wie man sie bei einem Steve Carell eigentlich eher erwarten würde. Und er spielt auch im Grunde nur eine Nebenrolle, sondern wirklich eine schöne Analyse einer Beziehung, die eben einen gewissen Rhythmus und eine gewisse Routine erlangt hat und wo auch teilweise sich die Leute voneinander entfernt haben. Und mir hat es sehr gut gefallen, weil Tommy Lee Jones diesen etwas entemotionalisierten alten Grummel-Typen super spielt und Meryl Streep, die noch so ein bisschen die liebesbedürftige und romantische alte Ehefrau, die eben von ihm keine Wärme bekommt. Aber das Ganze mit dieser Therapie und wie die dann eben so Aufgaben bekommen, die sie dann abends durchexerzieren sollen, ist irgendwie herzallerliebst, ist sicher nicht jedermanns Sache. Ich wurde allerdings prächtigst unterhalten und vielleicht für die 60-Pluser unter unseren Hörern ein Daumen hoch. Hat irgendjemand was von dem Film gehört oder gesehen oder ihn sogar selber gesehen?
Ich habe tatsächlich im ARD oder ZDF Morgenmagazin Berichte darüber gesehen, wo das natürlich auch zielgruppengerecht platziert wurde. Es wirkte ganz nett. Also ich habe diesen Ausschnitt gesehen, wo Tommy Lee Jones oder Meryl Streep enthüllen, dass sie in getrennten Betten schlafen. Das ist der Film, oder?
Genau.
Das fand ich auch schon irgendwie ganz putzig. Und ich finde es auch ganz gut, dass Steve Carell sich ein paar ernste Rollen raussucht, weil als Comedy-Lead ist er jetzt nicht für jeden Film buchbar. Kommt er jetzt auch, glaube ich, wieder in die Lichtspielhäuser mit seinem Freund für das Ende der Welt. Da ist er dann wieder Romantic Lead. Also, also Steve Carell ist irgendwie ein faszinierender Typ. Der hat eine ganz interessante Fresse und ist relativ spät für Schauspieler zu Ruhm gekommen.
Ja. Und ich hoffe, es ist tatsächlich... Also man muss jetzt sagen, er hatte auch diesen einen Binoche-Film, diese Romantic Comedy, die wirklich funktioniert hat und die überhaupt nicht auf Humor, also zumindest nicht auf den typischen Humor gesetzt hat. Um mal eine Szene zu nennen, die ich einfach super geil fand, ist, dass also Tommy Lee Jones hatte eben gar keinen Bock auf diese Therapie gehabt, auf diese Paartherapie. Steve Carell ist der Therapeut und sie sind dann eben in dem Kaff der Tommy Lee Jones sitzt sowieso immer so auf dieser Couch, so er zeigt in Körpersprache und Antworten deutlich, dass er lieber überall wäre, nur da nicht, und seine Frau ist desperate ohne Ende, und dann fragt der Psychologe die Frau, ob sie irgendwelche geheimen sexuellen Fantasien hat oder irgendwelche Stellungen, die sie gerne machen würde oder masturbiert oder was weiß ich, und sie so nein, 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 und dann fragt er den Tommy Lee Jones, und der Tommy Lee Jones guckt ihn halt so an, wie sich Männer untereinander angucken. Er so, und als er dann fragt, hast du irgendwelche sexuellen Fantasien? Er so, are you kidding? you want a list or what? Und das fand ich so geil. Und dann erzählt er dann eben auch, was für Fantasien er hat. Und aber es kommt ihm halt nicht leicht über die Lippen. Aber es ist einfach, mir hat das super gefallen. Eine Empfehlung von mir.
Ist der, was mich jetzt interessieren würde, endet der Sinn sehr Sakkarin? Also es hört sich so ein bisschen an wie so ein Mike-Leigh-Film. Allerdings halt aus Amerika, und da würde ich erwarten, dass er dann etwas zu verkitscht abschließt.
Ja, das tut er natürlich.
Ja, gut.
Also, ja, ja, aber es ist, ja, nee, natürlich voll. Er fährt das volle Programm. Aber ich finde den Weg, wie er dahin findet, und es ist nämlich nicht ein langsames Schmelzen des Eises in der Beziehung, sondern es ist eigentlich eher so, dass man denkt, das ist gar nicht mehr zu retten, und dann praktisch der Tommy Lee Jones, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu sehr, aber das ist bei dem Film, ist nicht die Dramaturgie der Handlung, das, was den Film ausmacht, aber der Tommy Lee Jones ist eher kurz davor, die Beziehung komplett vor die Wand zu fahren, und gibt sich eben einen Ruck, und dann sieht man noch eine schöne Montage am Ende, wie alles eben ganz toll ist, aber das war's dann auch.
Ja, aber von der kurzen Synopsis her hat mich das echt so ein bisschen an Another Year von Mike Lee erinnert. Kam mir nur spontan in den Sinn.
Ja, man hat solche Filme schon ganz oft gesehen, aber mir hat der hier gut gefallen. Weil
die Generation Silver Sex wird offensichtlich auch von Hollywood mittlerweile als solvente Zuschauergruppe anerkannt.
Genau. Also ich weiß eben nicht, also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob die Zielgruppe bei uns im Kino eventuell was damit zu tun hatte, dass wir eben montagmittags um 1 Uhr im Kino waren, wo eben Rentner Zeit haben und sonst.
Aber es ist doch cool, also wenigstens habt ihr in Holland noch Kinos, womit das Filme laufen. Also ich kenne das aus Deutschland nicht mehr so gut. Also da laufen eher so die Kinderfilme ausschließlich mit das.
Ja, aber das ist ja auch ein Problem. Ich wollte nämlich morgen ins Kino gehen, habe gesehen, dass da nichts läuft, was mich reizt. Aber gut, ja. Khalil.
Jo, mein nächster Film ist jetzt in Deutschland erst auf DVD veröffentlicht worden und Herr Tarantino nennt ihn unter seinen Top 10 All Favorites. Der Mann mit der Stahlkralle, aka Rolling Thunder, ist ein klassischer 70er-Jahre-Thriller, mal zur Handlung ein bisschen. Ein Vietnam-Veteran kehrt nach langer Kriegsgefangenschaft zurück in seine Heimat. Er hat sich von seiner Frau entlebt und kommt auch so gar nicht in das normale Leben rein und wird dann Opfer von einem Gewaltverbrechen, wo er dann seine Hand verliert und gegen den Stahlhaken ersetzt wird. Und er geht dann auf Rachetour. Das Ganze ist ein ziemlich politisch unkorrekter, kruder Rache-Thriller aus den 70er, unter anderem mit Tommy Lee Jones. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, wer das Drehbuch geschrieben hat. Das war Paul Schrader, der unter anderem auch so Sachen wie Taxi Driver, Yakuza, Raging Bull und so gedreht hat. Und
Gedreht
hat es Scorsese. Geschrieben hat, vielen Dank. Ich meine, Rolling Thunder ist so ein Ding für sich. Er hat ein paar wirklich gute Bilder. Es wird zum Beispiel so gezeigt, wie der Vietnam-Veteran immer wieder in bestimmten Szenen auch Flashbacks hat, die an die Kriegsgefangenschaft erinnern. Ja, hallo?
Nicht schlimm, war nur eine Sekunde.
Ah, okay. Dann wiederhole ich gerade das mit der Kriegsgefangenschaft nochmal. Also es werden so Flashback-Szenen immer wieder aus Szenen gezeigt, wo der Vietnam-Veteran quasi gefangen gehalten wird. Es ist auch eine ziemlich, ziemlich gute Rachegeschichte mit seiner Frau. Und in der Mitte des Films wird auch recht lang mal geredet. Dafür sind aber die letzten 20 Minuten auch ziemlich packend inszeniert. Ob ich ihn jetzt ähnlich toll finde wie Tarantino, sei mal dahingestellt. Es ist auf alle Fälle ein Film, der Spaß macht und der für mich auch mal wieder ein wunderbares Beispiel ist für der deutsche Titelgebung, wie gesagt, Rolling Thunder im Original und im Deutsch Der Mann mit der Stahlkralle. Steht auch groß auf der Packung drauf, von Quentin Tarantino irgendwie empfohlen oder so. Hat den mal einer von euch gesehen? Weil der kam auch schon ein paar Mal im Fernsehen.
Nee, leider nicht, aber der klingt interessant. Also wie gesagt, Paul Schrader ist ein super interessanter Autor.
Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, der hat sich auch dummerweise von der Endschnittfassung dann distanziert. Und der eigentliche Regisseur ist John Flynn, der unter anderem solche Meisterwerke gedreht hat wie Look Up oder diverse Steven Seagal-Filme. Also nicht unbedingt jetzt, also ein Könner ist es nicht, aber es ist auf alle Fälle ein ziemlich cooles Rache-Thema und solche Filme mag ich sowieso.
Cool. Werde ich mir mal näher angucken. Ist der besonders teuer, wenn er jetzt erst rausgekommen ist?
Nee, das ging eigentlich. Also die US-DVD gibt es schon länger.
Einfach was er kostet jetzt bei uns.
Ich glaube, bei Amazon zahlt es 12, 13 Euro, also geht eigentlich. Und ich finde es generell schön, wenn dass es noch Labels gibt, die auch sowas mal dann irgendwann mal auf DVD rausbringen. Ja.
Da müssen wir uns so einen Button machen mit dem Satz.
Ja, aber es ist so, also wenn
ja, ja.
Ich finde es einfach schade, wenn du teilweise siehst, was man irgendwo in Filmarchiven vergammelt und was wirklich eigentlich kaum eine Sau sich kaufen würde, beziehungsweise eigentlich schon ein Wunder ist, dass da die DVD-Firma irgendwo kostenlegbar ist. Also ich habe auch noch einen zweiten Film.
Gott danke den Fehlfarben. Oder wie heißen sie nochmal? Egal. Ja, den zweiten Film kannst du dann... Nein, er nennt auch immer mit Leidenschaft die Labels, auf denen die Filme rauskommen. Ach so. Und ich dachte, das wäre jetzt auch wieder von Fehlfarben.
Nee, das war Bildstörung und es ist Koch Media in dem Fall gewesen.
Das klingt übrigens, wenn du dran bist gerade, also bei mir zumindest, klingt so, als würdest du reden und gleichzeitig eine Bong rauchen, Karli.
Schön.
Das ist aber gut. Carsten.
Ja,
du bist wieder dran.
Ja, ich frage, ja, oder stelle ich mal so rein. Ich habe nämlich noch einen anderen Film gesehen, aber der wurde, glaube ich, bei uns schon dreimal besprochen. Deshalb sage ich nur kurz drei Sätze dazu und dann fange ich am besten schon direkt mit irgendeiner Serie an. Oder wie hättet ihr es denn gerne?
Ich finde Serie gut. Sag drei okay. Sätze und dann mach die Serie.
Okay, alles klar. Dann den Film, den nämlich hier schon jeder gesehen hat, ist halt dieses Action-Feuerwerk. Auch eher mit höheren Ansprüchen. Oh, ich rede schon zu viel. Expendables 2 mit Schwarzenegger und Willis und so weiter und so fort. Ich muss sagen, er war wirklich besser als der erste Expendables. Und Jean-Claude Van Damme als Bösewicht funktioniert unglaublich gut. Schwer zu beschreiben, aber der Typ sieht einfach böse aus. Und ich frage mich, ob sie ihm die Sonnenbrille gegeben haben, weil er einfach mit Sonnenbrille noch bedeutend jünger aussieht als ohne Sonnenbrille. Und sonst fand ich es noch ganz lustig. Am Kino war so ein Warnhinweis, dass die Filmqualität, dass die Bildqualität nicht gut genug sei. Damit haben die wohl diese eher dunklen Szenen angesprochen, wo sehr viel Bildrauschen im Bild war. Da frage ich mich, ob das tatsächlich so ein gewollt war oder ob da irgendwie ein Kameramann geschlafen hat und die dann irgendwie später das digital aufhellen mussten.
Nein, also der Name Sylvester Stallone birgt für allerhöchste Qualität.
Ja, aber
wollte ich auch gerade sagen. Mir ist das übrigens überhaupt nicht aufgefallen.
Also, ja, also die hatten das sogar im Kino extra so einen Zettel hinhängen, dass sie sich für die Bildqualität entschuldigen und ja.
Lag aber nicht an denen ihrer Version, obwohl nee, wird ja digital sein.
Ne? Ja, ich weiß nicht, also es war halt, es war eine digitale Kopie, da bin ich mir ziemlich sicher und es war aber sehr starkes Bildrauschen, also so ein Kerning-Effekt oder Kerning-Effekt im Dunkelszenen war das ganz besonders der Fall. Naja, aber gut, okay, dann zu den Serien, denn dadurch, dass wir jetzt so oft verschoben haben, haben wir das Riesenglück, dass in den USA die neue Season begonnen hat. Also, yeah. Genau, alle möglichen Sender haben alles mögliche neue produziert und eine Serie, die ich zumindest schon mal sehr gut fand, aber bisher noch nicht so viel von gesehen habe, außer die allererste Folge, heißt Vegas. Und es dreht sich in Vegas, um es einfach so zu kurz zusammenzufassen, um die Stadt Las Vegas, aber nicht aktuell, sondern in den 60er Jahren. Und sie basiert lose auf der Geschichte eines amerikanischen Kriminellen, der tatsächlich existiert hat. Und der Typ hieß Marcello Giuseppe Caifano.
Und du musst jetzt Jack abnehmen und CTU sagen, genau.
Und mein Chloe? Telefon.
Was von ist los, Chloe?
Nein, das
sind die Chinesen. Sind es die Chinesen, Chloe?
Es ist ein ganz normales Schnicksys-Telefon.
Dieses Telefon klingelt schon, bevor es cool war. Der alte Hipster.
Ja, das ist ein ganz normales Linksys-SIP-Telefon. Und ich weiß nicht genau, wie ich jetzt dafür sorgen kann, dass das aufhört zu bimmeln, weil.
Du musst wahrscheinlich diese Geiselkrise in der chinesischen Botschaft lösen. Mit ein paar Morden.
Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass ich hier, glaube ich, auf Minus drücken kann. Und dann wird die Ringer-Volume ein wenig niedriger. Ja, es wird bedeutend leiser. Okay, gut, das hat mich ja jetzt gar nicht rausgebracht. Total super. Egal, es spielt, also Vegas, die Serie. Spielt
in Boston, ne?
Genau, spielt in Las Vegas. Und es wird die Lebensgeschichte mehr oder weniger von einem echten Mafia-Typen, Marcello Giuseppe Caifano, nachgespielt. Und es spielt in den 60er Jahren, was deshalb spannend ist, weil in den 60er Jahren noch Vegas noch ein bisschen anders war. Es war noch nicht so wie heute in dem Besitz von Firmen, sondern gehörte noch zum größten Teil der Mafia. Und sehr viel spielte, also auch die Polizei war bestechlicher, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Und vieles spielte außerhalb des Gesetzes. Heutzutage ist das ja, glaube ich, alles anders geworden. Das ist ja eine gigantische Touristengeschichte. Und
Da will jemand echt mit dir sprechen, Carsten.
Ja, ich weiß. Interessant daran ist, dass das Ganze von Nicolas Pileggi geschrieben worden ist. Und das wusste ich auch vorher nicht, aber der Typ ist ein ziemlich berühmter Autor, zumindest was so Fernsehgeschichten und Filme andreht. Zum Beispiel hat er auch Goodfellas geschrieben oder Casino. Und der schreibt halt auch diese Serie Vegas. Und was auch noch recht cool ist an Vegas ist, dass die Hauptrolle Dennis Quaid spielt und sein Bösewicht oder sein Gegner ist Michael Chiklis. Den kennt man vielleicht entweder aus The Shield oder auch als dieses Steinmonster aus dem Fantastic Four. Und Trinity, die irgendwie die IRS-Database mal gehackt hat, spielt da auch mit. Der Dennis Quaid, der da den Sheriff spielt, der ist gar nicht so der klassische Sheriff, denn eigentlich ist der Typ Rancher und nimmt sich halt einfach Freiheiten raus und hält sich so gar nicht an das Gesetz und ist mehr so ein, ja, wie soll man das sagen, Clint Eastwood-Typ, ja. Also er hat ständig so die Mundwinkel nach unten gezogen und guckt immer ernst. Redet ständig
mit unsichtbaren Leuten, die auf irgendeinem Stuhl sitzen.
Nein, aber ist eher so ein No-Bullshit-Mensch. Also, das Ganze ist dann leider eine mehr oder weniger normale Drama-Krimiserie, die auch dieses übliche Setup hat. Also, was am Anfang passiert oder wie man sich das so vorstellt, es geht zum Beispiel in der ersten Folge um einen Mord an einer Gouverneurstochter. Und wie man jede andere Krimiserie auch kennt, wird natürlich als erstes irgendwie eine sehr nahestehende Person untersucht. Die steht unter dem Verdacht, hat sie die Frau umgebracht zu haben und die hat dann natürlich auch kein Alibi und dann ermitteln sie weiter und geraten selber in Gefahr und im Endeffekt bildet sich dann was viel Größeres und so weiter und so fort. Kurzum, gute Dramageschichte, läuft auf CBS, also wenig Brutalität, keine nackte Haut, wenig Schimpfwörter. Und was ganz lustig ist, wenn man sich so vorstellt, es raucht in dieser Serie niemand. Also die sind oft in den Casinos. Alles und man klar. Stellt sich so irgendwie 1960 vor, ja, da müsste eigentlich jeder am Quarzen sein, ja.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, eine Network-Serie, da wird das nicht gerne gesehen, wenn da Tobacco-References vorhanden sind. Exakt. Wird, glaube ich, letztes Rating wieder hochgestuft.
Genau, das wollte ich halt damit sagen, dass es auf CBS läuft. Aber ganz davon, also was ich gut finde, ist tolle Settings. Also man sieht viel Outside-Shots, diese Casinos, diese ganze 60er-Jahre-Feeling kommt gut rüber und die Schauspieler sind alle toll. Also ich meine, Dennis Quaid ist jetzt kein Superstar, aber für Fernsehverhältnisse, Ja gut, okay. Also Dennis Quaid ist ein Superstar, aber und dass der sich für auf so Fernsehsachen runterlässt, finde ich ziemlich cool. Und naja,
das ist jetzt ja in Amerika inzwischen ist es doch ziemlich schick, seine eigene Fernsehserie zu haben.
Ja, oh, hab ich Michael Chiklis nicht erwähnt?
Nein, hast du nicht erwähnt.
Michael doch, ich habe doch gesagt, das ist
doch,
der Böse aus Fantastic Four, dieser Klopper. Dieser Steinmensch.
Das Ding. Ja.
The Shield.
Aber die Leute kennen ihn ja eher aus The Shield.
Oder genau. Als den Polizeichef aus dieser uralten Serie, die früher mal auf Kabel 1 lief.
Das ist keine Uralt-Serie, The Shield ist super.
Nein, diese alte Polizeichef-Serie.
Ach, hört keiner zu. Es tut mir leid, Carsten, es tut mir leid, nicht aufregen. Es stimmt, die Serie heißt sogar auf Deutsch der Polizeichef. Die hat auf Englisch halt diesen komischen Namen, The Comish. Das kann man sich leichter merken als der Polizeichef. Genau. Fun Fact am Rande, ich hatte es jetzt gerade nachgeschlagen und finde es irgendwie ein bisschen irrwitzig, weil du Nicolas Pileggi erwähnt hast, den hatte ich gar nicht so auf dem Radar gehabt. Der ist der Witwer, der dieses Jahr, beziehungsweise gar nicht mal vor langer Zeit, vor ein paar Wochen verstorbenen Nora Ephron, die unter anderem E-Mail für dich und sowas geschrieben hat. Der war bis zum Tode mit ihr verheiratet, ja. Also wer irgendwann mal so Six Degrees Off spielen will, hat jetzt mehr Munition bekommen.
Cool.
Ja. Aber ich hatte es selber noch nicht gesehen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es schon ausgestrahlt wurde. Deswegen klingt aber cool. Also gerade, weil ich jetzt Dennis Quaids Rolle eher so für den Straight Man gehalten hätte und dass der auch so ein bisschen ambivalent ist, macht das Ganze noch ein bisschen reizvoller.
Ja, also okay, der ist einfach so ein No-Bullshit-Typ und nimmt Sachen ganz einfach mal gerne in die Hand. Und das Ganze in so einem 60er-Jahres-Setting, wo in der Las Vegas wird gerade gegründet. Welt ist ziemlich cool.
Oh, interessant.
Okidok. Dann würde ich sagen, Felix, du bist dran.
Ich bin wieder dran. Okay, also erstmal möchte ich den etwas ruinierten Ruf meiner Freundin gerade rücken. Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass meine Freundin...
Hast du dir für jeden Gesprächspart ein Mea Culpa zurechtgelegt?
Ja, weil sie war echt wütend, als ich gesagt hatte, dass sie True Broke Girls richtig toll fand. Das war nicht der Fall und sie fand es auch unglaublich geschehhaft und hatte ein paar Folgen von gesehen und ich hatte das grundlegend missverstanden. Da möchte ich mich jetzt auch nochmal öffentlich entschuldigen und Abbitte leisten, bevor ich jetzt zu der Serie komme.
Der BJ für heute Abend ist gesichert.
Mal gucken, ob er für dieses Jahr noch gesichert ist.
Okay. Aber du arme Sau.
Nee, nein, ich, also, bevor es jetzt
abrutscht. Du legst es mal wieder mehr Culpa, lassen wir das jetzt dabei.
Ja. Genau. Ich wollte nämlich in der letzten Folge schon auf eine in diesem Jahr früher gestartete Serie von dem mindestens einmal Oscar-prämierten Drehbuchautor Aaron Sorkin zurückkommen, den ich sehr schätze, weil Aaron Sorkin hat eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten gemacht. Das wäre The West Wing. Es gibt keine Serie, die so gut und so lustvoll und spaßig und unterhaltsam politische Themen, zumindest für Amerika relevante politische Themen und politische Mechanismen aufdeckt wie The West Wing. Das ist wirklich großartiges Fernsehen, dass sich jeder, weil es in Deutschland auch nie wirklich lief, dass sich jeder auf DVD aus England bestellen sollte, weil es einfach großartige Unterhaltung ist, die auch ein bisschen zum Nachdenken anregt mit fantastischen, charmanten, großartigen Schauspielern und die super geschrieben ist. Fun Fact, Aaron Sorkin hat The West Wing geschrieben, als er völlig cracksüchtig war. Deswegen er wahrscheinlich auch in den ersten vier Staffeln quasi jede einzelne Folge geschrieben hat. Der war so aufgeregt von dem ganzen Crack-Rauchen, dass er gar nicht anders konnte als arbeiten. Das ist zumindest meine Theorie. Aaron Sorkin ist mittlerweile abstinent und hat The Social Network geschrieben, wofür er einen Oscar bekommen hat. Er hat Moneyball geschrieben, wofür er eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Ich weiß nicht, ob er den kleinen goldenen Heinzelmann dann auch mit nach Hause genommen hat. Entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber er hat auch The Newsroom geschrieben, und zwar eine Serie für HBO, wofür er laut eigener Auskunft auch in richtige Newsrooms von Kabelfernseh-Nachrichtensendern reingegangen ist und da so recherchiert hat. Der hat offensichtlich sogar bei Fox News gesessen und Mäuschen gespielt, wie die ganzen Fox News-Nazis am Tisch sitzen und dann so ihre Meldungen durchkloppen und aufbereiten und besprechen, wie sie das alles gestalten. Und The Newsroom ist keine Darstellung. Ich habe echt erwartet, dass das so eine Abrechnung mit Fox News wird, dass das so eine richtig abgründige Analyse, wo er das gesamte System seziert, wie verlogene Multimillionäre quasi ihre eigene Meinung auf den Bildschirm drücken wollen, damit die ganzen ungläubigen, doofen Amerikaner, ungläubigen, die ganzen unterbelichteten Amerikaner irgendwie sich ihre Meinung bilden, so wie das den ganzen krassen Fox News-Typen gefällt. The Newsroom ist, ich sag's schon mal im Vornheraus, ziemlicher Scheiß. Die Serie fängt allerdings ganz toll an. Die erste Szene ist ungefähr von der Stimmung und von der Ausrichtung her so ähnlich wie der Monolog von dem Hauptdarsteller aus Network, falls den Film noch einer kennt, aus den 70ern, Sidney Lumet, glaube ich. Diese berühmte ich habe so eine Halsrede von dem Nachrichtensprecher, der sich live on camera umbringen will. Die Hauptrolle hat der eine Dumme aus Dumm und Dümmer, ich komme jetzt, Jeff Daniels spielt einen Nachrichtensprecher, der quasi so Peter Klöppel-mäßig keine eigene Meinung hat und so wie bei Klaus Kleber und Konsorten dafür bekannt ist, dass er quasi wie Teflon alle Seiten zu Wort kommen lässt und sich da komplett irgendwie mit eigenen Beiträgen und Ansichten raushält. Und die Serie fängt damit an, mit einer Szene, wie er in der Universität in so einem Panel sitzt mit mehreren politischen Laberköppen und ihm dann plötzlich der Kragen platzt, als so eine junge Frau ihn fragt, was denn jetzt seine richtige Meinung zu den Geschehnissen der aktuellen Zeit ist. Da hält er wirklich einen 7-8-minütigen Monolog darüber, dass diese jetzige Generation von jungen Leuten in Amerika die schlimmste Generation aller Zeiten ist, dass die Amerikaner zu doof sind, um die Länder, die sie bekriegen, auf der Karte zu finden. Und also dieser übliche Hogwash, den man so erwartet von intellektuellen Amerikanern. Was The Newsroom auszeichnet, ist halt, dass quasi alles in dieser Serie über diese komischen Referats- oder Debattierclub-ähnlichen Monologe funktioniert. Jede einzelne Figur hat irgendwie einen Beef mit der anderen Figur aufgrund deren Weltanschauung. Es gibt dann auch so eine Nachrichtentante, die früher was mit Jeff Daniels hatte. Also seine Figur, Jeff Daniels Figur heißt Will McAvoy. Sein Love Interest, von dem er sich früher mal getrennt hat, heißt Mackenzie McIntosh. Oder nee, Mackenzie McPhillips oder so. Und es gibt so viele, ich habe sie am Ende nur noch Mackenzie McFit McDonalds genannt, weil das einfach völlig übertrieben war. Und die führen in der Pilotfolge schon richtig überladene Gespräche mit Anlehnungen an Cervantes und an die Verfassung der Vereinigten Staaten und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und im Grunde geht es darum, was ich eben gesagt habe, was ich erwartet hätte, dass es so eine Sezierung von Fox News wird, nur dass es quasi aus der anderen Richtung kommt. Es werden die Fernsehnachrichten so dargestellt, einerseits, dass die Leute so halb am Rande der Kompetenz agieren und dann halt als quasi, das ist wie so eine Mission für die. Die sind göttlich beseelt von dem Auftrag, zumindest Will McAvoy, dem doofen amerikanischen Volk beizubringen, wie schlimm die ausgenommen werden von diesen ganzen reichen Betrügern, wie zum Beispiel der Heritage Foundation, die Tea Party sponsert und diesen ganzen anderen bigotten Republikanern. Es ist eine Dauerkanonade gegen die Republikaner in Amerika, wo ich grundsätzlich nichts gegen hätte, wenn dieser Will McAvoy nicht so unglaublich unsympathisch und dogmatisch und missionierend wäre. Das spielt dann noch mit rein, dass Aaron Sorkin quasi alle Frauen in der Serie, und es gibt nicht wenige Frauenfiguren, wirklich als absolut inkompetent und hormon- und triebgesteuert darstellt. Gleich in der zweiten Folge wird quasi die gesamte Staffel umspannender Plot gelauncht, wo Mackenzie McFit McIntosh McDonalds aus Versehen so eine böse E-Mail an Will McAvoy abschickt, um ihm zu sagen, warum sie sich damals getrennt hatten und so weiter, und den dann aus Versehen in den Verteiler für die gesamte Firma setzt. Und mit Firma meine ich halt einen gigantischen Medienkonzern, in dem 10.000 Leute arbeiten. Und dann lesen dann halt 10.000 Leute diesen privaten Pipifax von denen, weil die Frau natürlich zu inkompetent ist, zu raffen, wie E-Mail-Programme zu funktionieren. Das finde ich halt schon echt krass, wenn man die Figur einführt als jemand, der irgendwie gerade aus dem Irak zurückkommt und sonst wie viele Journalistenpreise bekommen hat. Die soll dann irgendwie nicht raffen, wie CC funktioniert. Naja gut, und das ist halt so par for the course für den Rest der Serie. Ziemlich unerfreuliche, misogynistische, predigtartige, belehrende Rotze. Also ich weiß nicht, was Aaron Sorkins Absicht mit der ganzen Serie war. Es wird halt
vielleicht auch sowas wie Fox News zu sein, weil die machen ja auch nichts anderes als belehren und predigen.
Ja, eben, aber das ist halt nicht weniger unangenehm als Fox News. Und das scheitert er komplett. Also ich habe die Staffel zu Ende geguckt und ich habe mich mit jeder Folge mehr aufgeregt, wie unglaublich missionierend das Ganze ist. Und von oben herab, es werden dann wirklich on-screen die Leute in Amerika für so dumm verkauft, dass man ihnen einfach nur über das Medium Fernsehen, über eine Nachrichtensendung, die jeden Abend für eine Stunde läuft, beibringen kann, wie sie in Anführungsstrichen richtig über das Leben, das sie leben, zu denken haben. Und das ist so dermaßen arrogant und so eine enorme Hybris. Ich habe es am Ende wirklich mit jeder Faser meines Körpers gehasst. Und ich bin eigentlich ein großer Sorkin-Fan. Was der kann, ist halt Dialoge schreiben, die runtergehen wie Öl und wirklich Probleme aufarbeiten in einer dramatischen Form, die eigentlich so abstrakt sind, dass man gar nicht denkt, man könnte sie irgendwie dramatisch und in einem Mehr-Personen-Spiel irgendwie illustrieren und darstellen. Aber das funktioniert bei The Newsroom überhaupt nicht. Also da wird sich auch sehr auf Deus Ex Machina verlassen. Die erste Folge handelt davon, wie dieser fiktive Trupp, das muss man dazu sagen, in The Newsroom werden Nachrichten aus der echten Welt quasi anderthalb Jahre später nochmal verarbeitet, um dann
Das ist ein Problem, finde ich auch übrigens. Ja,
das ist super krass, weil durch diese Herangehensweise die Leute in The Newsroom, obwohl wirklich nichts das Ganze legitimiert, als so Überjournalisten dargestellt werden. Als dann in der ersten Folge kommt halt diese Ölkatastrophe im Golf von Mexiko raus. Und die sind natürlich die Ersten, die Allerersten, weil einer aus diesem Newsroom irgendjemanden kennt, der bei Exxon Öl oder was weiß ich, keine Ahnung, Texaco oder Halliburton arbeitet, mit einem von den Journalisten verwandt ist und der hat den dann innerhalb von 2 Minuten am Handy und der bestätigt den auch, das mit dieser Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, das wird eine ganz schlimme Scheiße, die wird uns noch wochenlang beschäftigen. Wie gesagt, an dem Tag, an dem die Ölplattform explodiert ist. In Wirklichkeit, wir haben ja alle die Nachrichten gesehen, hat sich das erst 3 Wochen später rausgestellt, als sie da immer noch am Rumprökeln mit so Tauchrobotern an diesem Ölleck waren, dass das doch eventuell eine riesige Katastrophe wird. Aber die wussten es natürlich als erstes. Und ich meine, jeder, der South Park kennt, dem dürfte Captain Hindsight ein Begriff sein. Und im Grunde könnte man die Serie auch Captain Hindsight The Show nennen, weil Sorkin schafft es leider nicht, da irgendwie ein bisschen Grautöne reinzubringen. Es ist immer so, dass die Leute von dieser News-Sendung von Jeff Daniels immer genau zum richtigen Zeitpunkt genau die richtige Meinung zu so einem Nachrichtenthema haben, bevor es alle anderen tun konnten. Und das ist halt auch wieder so eine arrogante, konstruierte Scheiße, die einfach dem Niveau von HBO auch nicht würdig ist. Also ich habe mich die ersten 5 Folgen, bevor das erste Fuck fiel, gefragt, warum sowas auf HBO läuft und nicht einfach so eine NBC-Serie ist, die nach einer halben Staffel abgesetzt wird, weil sie keine Sau zu Recht interessiert. Und
ich habe nach anderthalb Folgen die Serie begraben und ich frage mich nach deinem Fazit, aber ich glaube, du bist sowieso jemand, der generell auch Hate watcht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. bei Aaron Sorkin ist es halt, ich habe damals auf Studio 60 und Sunset Strip komplett gesehen, also zumindest die Hälfte der Staffel. Das hatte ja damals 20 Folgen sogar noch finanziert bekommen. Und das war schon, also Studio 60 war eigentlich noch schlimmer. Und bei Studio 60 würde ich sogar sagen, dass sich die Leute das angucken sollen, wenn sie es irgendwo her organisiert bekommen, weil das so absurd schlecht ist, dass man da auch echt gut drüber lachen kann. Aber gerade so wie die politische Stimmung in Amerika ist, zumindest für einen außenstehenden Beobachter, sowas wie The Newsroom polarisiert noch viel mehr, bringt die Leute noch viel mehr gegeneinander auf, anstatt dass man dieses Land, das zumindest in der Mitte komplett auseinanderbricht, vielleicht ein bisschen näher zueinander bringt. Also es ist keine. Und das hatte West Wing sogar. West Wing hatte eine sehr, sehr differenzierte Sicht auch auf republikanische Politik, obwohl sie diesen demokratischen Präsidenten erzählt hatten. Das hat der Komplexität der richtigen Welt auch Rechnung getragen. Und bei The Newsroom wird das alles aus dem Fenster gekippt und am Ende hört man halt Jeff Daniels nur 1000 Mal in seinem komischen Tonfall Republicans sagen. und man hört gar nicht mehr zu. Also es ist tatsächlich sehr, sehr lustig, wie Jeff Daniels das Wort Republicans ausspricht, nämlich immer so Republicans. Das sorgt dann, also das war der einzige Unterhaltungsfaktor, aber ansonsten ist das so selbstgerechte Scheiße. Man merkt wirklich, dass sich Aaron Sorkin fast in jeder zweiten Figur selber in die Serie schreibt, um zu sagen, was ihm gerade in den Kopf geht, und das bringt keinen Bock.
Er sollte lieber bei MSNBC arbeiten.
Ja, am besten als Kommentator, ja.
Genau, weil, also so sehr sie wahrscheinlich mehr Recht hat und mehr die Wahrheit spricht als Fox, ich schaue mir zum Beispiel Rachel Maddow auf MSNBC fast jeden Tag an, um meine Fox News Newsübersicht Hass wieder gerade zu bügeln, aber das kann ja nicht der Sinn von Nachrichten sein.
Nee.
Aber gut, ich komme jetzt auch in einer Serie, die bis auf den Khalil alle kennen, von daher können wir da ein bisschen drüber reden. Ich werde jetzt erstmal meinen Senf dazu geben. Und zwar, als ich gehört habe, dass die Macher von 24, obwohl so ein Begriff immer so ein sehr loses Ding ist, eine neue Serie machen, da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil 24 so eine der ersten, mit zu den ersten Serien gezählt hat, wo man merkte, oder ich zumindest, wow, es gibt ja doch Serien, die wesentlich mehr sind als das, was ich aus meiner Kindheit kannte, und die das auch ein bisschen auf so ein Budget und generell auf ein cooles Niveau gebracht haben. Und die Serie heißt Homeland. Und mir hat sie sehr gut gefallen, das mal vorweg. Und die Synopsis ist recht schnell erzählt, nämlich eine CIA-Agentin bekommt von einem Informanten, kurz bevor er exekutiert wird, in Afghanistan die Info, dass ein amerikanischer Soldat gebrainwashed wurde und praktisch nach Amerika geschickt werden wird, und wer auch immer da gerade tippt, man hört's, und sich praktisch gegen Amerika wenden wird. Und im Grunde fokust sich die Serie bis auf ein paar kleine Nebenschauplätze auch ziemlich auf diese Geschichte, weil kurz darauf wird ein amerikanischer Soldat irgendwo aus einem Loch befreit und kommt zurück, und unsere Hauptdarstellerin, wie heißt sie nochmal?
Claire Danes.
Claire Danes, vermutet recht schnell, dass er das ist, und fängt auch so ein bisschen Maverick-mäßig an, im Alleingang ihn zu überwachen, und
engagiert.
Fanatisch geradezu auf ihn gefokust als möglichen Terrorverdächtigen. Und die Serie macht ein paar Sachen sehr interessant. Meiner Mini-Spoilers, aber wenn überhaupt nur angedeutet. Und zwar ist die Serie, spielt eine ganze Weile damit, ob der Zuschauer nun glauben kann oder nicht glauben kann, dass der Antagonist, wenn man es so sagen darf, wirklich auch ein Antagonist ist. Und man bekommt eben nie handfeste Beweise. Man sieht Flashbacks von ihm, die teilweise einen Sachen vermuten lassen. Und das Einzige, was es dann zum Beispiel gibt, was sie nicht observiert, ist die Garage. Und man ertappt sich dabei, dass man sich selber einen oberflächlichen Schweinehund findet, wenn man ihn in der Garage beten sieht, und zwar auf Muselmann-Weise, nämlich
gern meckern.
Genau.
Allah, oh
das, Gott. Was man, ist Muselmann ein Unwort?
Ich glaube schon, oder?
Ein bisschen, ja.
Okay. Aber ist dem Islam-Glauben anhängig. Und man ertappt sich schon dabei, dass man denkt, aha, weil das ist ja ein Wissen, was sie nicht hat, und man denkt ihr dann eins voraus zu sein, aber alleine dieser Glauben ist ja noch gar nichts. Und diese Serie schafft es teilweise innerhalb von einer Stunde, dass man von einer Meinung komplett überschwankt zu einer anderen Meinung und dann gerade wieder zurück. Und das fand ich schon.
Ja.
Oh. Das Hallo? Fand Philipp schon
richtig geil, denn Homeland ist super.
Ja, denke ich auch.
Oh, da hört ihr mich nicht mehr?
Okay. Ja, doch, jetzt doch.
Nee, es hat mir auf jeden Fall super gefallen. Man sieht schon an der Serie, dass das irgendwie hat so ein paar Sachen, die einen doch sehr an 24 erinnern. Das mögen die Charaktere sein, die Dialoge, die Kameras, ich weiß es nicht. Aber man spürt daran, dass es 24 ist. Was mich an 24 aber am Ende sehr gestört hat, ist, dass es immer dasselbe war und dass es immer auf diesen drei Ebenen gespielt hat. Und zwar meistens eine Jack-Bauer-Ebene, eine politische Ebene und noch eine meistens entführten Ebene oder Terror-Ebene. Ja,
das
oder
unschuldige
was
Opfer, das irgendwie
genau.
in schlechte Situationen
genau. kommt. Und sich dann immer in so abstruse Twists geflüchtet hat. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen befremdlich, dass viele Leute sagen, ja, genauso Homeland, 1000 bescheuerte Twists. Und für mich zählt ein Twist nicht, dass ob jetzt von einer bestimmten Gruppe der eine oder der andere der Anführer ist oder sowas. Ich finde, es gibt natürlich Twists, aber ich finde, diese Geschichte geht schon recht straight. Und die Spannung lebt natürlich davon, ist er es oder ist er es nicht. Der Typ.
Es gibt zwei ganz wichtige Unterschiede zwischen 24 und Homeland. Der eine ist, dass es nicht in Echtzeit spielt, was bei 24 nach der zweiten, dritten Staffel mehr ein Hindernis war als ein unique selling point, also so ein einzigartiges Verkaufsargument. Und dass die Geschichte komplett aus den Figuren heraus erzählt wird. 24 war sehr plot-driven. Homeland ist ziemlich character-driven. Also es gibt zwar Flashbacks und so weiter, aber es wird halt von den Menschen aus erzählt, von den Entscheidungen und den Gründen, warum Menschen diese Entscheidungen treffen. Es wird ganz von den Menschen heraus erzählt. Das ist toll.
Und ganz davon abgesehen, dass 24 ja einen Chuck Norris übermenschmäßigen Hauptdarsteller hatte und Claire Danes ja eine manisch-depressive oder sogar
bipolar, also eine Frau am Rande des Zusammenbruchs spielt. Das ist echt. Das ist zwar, also ich hätte das woanders mal erwähnt.
Ich muss auch sagen, ganz kurz noch, es gibt eine Szene, wo sie bei einem Meeting ist und dann etwas macht, wo man denkt, what the fuck, was machst du denn da? Und wo sie aber so überzeugend spielt, wo man merkt, okay, sie ist halt jemand, der emotional sich leicht einwickeln lässt und die auch irgendwie einsam ist. Und sie spielt so gut, da hat man zum ersten Mal so ein völlig anderes Gesicht gesehen von ihr. Und es hat so gut funktioniert. Also sie ist wirklich jemand mit Schwächen, die aber irgendwie, finde ich, überhaupt nicht unglaubwürdig sind.
Das ist toll. Also das muss man auch sagen, dass Claire Danes eine ganz großartige Frauenfigur ist in der Fernsehlandschaft, die jetzt in den letzten Jahren reicher daran geworden ist, aber nicht besonders viele tolle Frauenfiguren bietet. Und es gibt Six-Serien. In Lost konntest du mit gestörten Frauen die Straße pflastern. Aber da in Homeland ist es so, dass es bei Claire Danes diese Verletzlichkeit, diese Zerbrechlichkeit deswegen so glaubwürdig ist, weil man halt weiß, wie gut sie ist, wie gut Claire Danes in ihrem Job ist und dass man ihr halt auch ein bisschen, selbst wenn sie wirkt wie so ein krasser Eckenpenner, der nach Kot riecht und Fusel und irgendwelche Verschwörungstheorien rausbrabbelt, sie hat fucking recht. Sie ist total in diesem Fall drin und das ist so richtig schön dargestellt, wie sie damit kämpft, also wie sie einfach kämpft, überhaupt ernst genommen zu werden. Und das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Und dieser Howard Gordon, den du meintest, der Produzent von 24, ist halt auch ein Urgestein der Fernsehlandschaft. Der hat schon, gerade weil ich es jetzt wieder auf DVD gucke, ist mir das besonders aufgefallen, der hat die ersten 4 Staffeln Akte X produziert. Nicht nur 24. Und ein anderer Executive Producer von Homeland ist Henry Brommel. Oder Henry Brommel, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich habe, glaube ich, in dem Podcast, wo ich mal vor einem Jahr zu Gast war bei euch, Rubicon erwähnt. Das hatte Brommel als Showrunner übernommen. Und aus einer etwas abgeschmackten Rätselgeschichte über so Geheimdienstler ein ganz, ganz tolles Figurendrama gemacht, das heute noch sehenswert ist. Also wem Homeland gefällt, der sollte mal gucken, dass er sich die erste und einzige Staffel Rubicon bestellt. Weil da auch, also Chase Edmonds, der Darsteller von Chase Edmonds, die Hauptrolle spielt. 24-Guckern dürfte der Name Chase Edmonds wirklich was sagen. Und die richtig super ist. Also wer Homeland mag, wird Rubicon lieben. Zumindest wenn er auf die nächste Staffel Homeland warten muss, die ja zum Glück gerade angelaufen ist.
Ja, was ich noch kurz dazu einwerfen will, also Homeland ist wirklich sehr gut. Zwei Sachen. Die eine, ich habe zwar keine Ahnung, aber es basiert, glaube ich, auf irgendeiner israelischen Fernsehserie, ja, was relativ Einzigartiges ist. Und das andere, nicht?
Nee, es gibt noch Entreatments, basiert auch auf einer israelischen Serie.
Ja gut, okay, aber es passiert nicht so häufig, oder? Also
wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ich möchte mich hierbei auch nochmal entschuldigen, mit dem Muselmann wohl schon in ein Wespennest getreten. Gut, sei vorsichtig, was du jetzt über die Israelis sagst,
Carsten. Geile, alle islamischen Extremisten sollen sich bitte an viele Leute wenden mit ihren netten Worten.
Ja, gut, dieses Wespennest umschiffen wir direkt, indem ich sage, dass ihr Vorgesetzter, den ich eigentlich nur aus Dead Like Me kannte, wo er quasi dieser Todeszeitverwalter oder, naja, da hatte er mehr oder weniger eine ähnliche Rolle. Der Typ ist unglaublich glaubwürdig, das sage ich häufig, dieser Typ, den finde ich sehr glaubwürdig und
das ist unglaublich glaubwürdig.
Ja, ne, das liegt so dicht sprachlich beieinander. Aber seine Nebengeschichte, dass er halt diese indische Frau hat, glaube ich, oder pakistanische Frau oder Freundin, das wird, glaube ich, so genau nicht erklärt. Der hat doch irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit. Aber
der ist toll, das ist
genau.
Unglaublich charmant.
Und beide, denen ist dieser Job wichtig. Also man merkt das irgendwie, dass sie oft ihr Privatleben halt wirklich völlig abschotten, nur um vielleicht noch irgendwie einem klitzekleinen Indiz nachzugehen. Und an ein paar Stellen, da zeigen sie echt blanke Nerven. Also zum Beispiel, Es gibt sehr viele Szenen, wo halt ihr Chef, dessen Name, über den ich jetzt die ganze Zeit nachdenke, aber mir nicht einfallen will.
Saul,
ja genau, wie Saul halt häufig sagt, wie er Probleme mit seiner Freundin hat und Claire Danes, die man vielleicht schon aus der Sternwanderer kennt, wo sie einzigartig war, würde ich fast sagen, sagt an einer Stelle auch irgendwie so völlig entlarvend, Saul, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass wir einsam sterben werden oder so. Und ja, das ist irgendwie sehr berührend.
Mhm. Mandy Patinkin kennen die meisten, glaube ich, aus Criminal Minds, was bei Kabel 1 oder Sat 1 rauf und runter läuft. Der hat 3 Jahre lang da die Hauptrolle gespielt.
Ah, okay.
Übrigens, was ich ganz vergessen habe, wo wir es von Serien haben, Carsten, ist dir nicht aufgefallen, dass der eine Typ aus Dexter bei dem Batman-Film jetzt, Dark Knight Rises, irgendwie sich so eine Nebenrolle als brückenschützender Polizist ergattert hat.
Nee, ich habe Dexter nie gesehen.
Wen meinst du jetzt aus Dexter?
Diesen Freund von der Schwester, also der...
Die beiden Bulimiker, die sich da ineinander verknallen.
Nee, der ist doch einfach nur gut gebaut. Also der ist ja nicht...
Der ist aber schon sehr dünn. Der ist sehr dünn. Also Dexters Schwester ist schon extrem... Also die ist viel dünner noch.
Aber ja, Dexters Schwester ist extrem dünn. Aber ich finde, der Typ ist doch ein normaler, sportlicher... Aber gut, egal. Ja. Der Typ, der halt ihn auch eine Weile auf den Fersen war, der hat echt sich herabgelassen, irgendwie in Dark Knight Rises so eine Brücke zu, so echt so eine absolute Nebenrolle zu spielen. Also fast schon ein Extra. Aber gut, das nur am Rande. Ich dachte, was, Carsten, du hast noch nie Dexter geguckt?
Nein, noch nie.
Unglaublich. Also nicht, dass ich die Serie jetzt extremst loben will.
Nee, was für ein. Ja, das heißt, ich geschaut und ich bin ja jetzt so ein Riesenserienschauer, wie man unschwer merkt, vielleicht zu Philipp oder zu dir.
Also ich fand übrigens die ersten 2 Staffeln noch super, aber danach ging halt nichts mehr. Und ich bin jetzt wieder auf die neue Staffel gespannt. Ich habe Angst, dass sie sich nichts trauen, sage ich es mal so.
Ja, die erste Folge. Ja.
Ich habe sie noch nicht gesehen.
Ich habe nur die erste Folge der neuen Staffel gesehen. Davon lief ja auch bisher nur eine. Und das ist halt so eine die schließt mit der ersten Staffel ab und baut jetzt ein paar Dinge für die zweite Staffel auf. Aber ich fand sie jetzt nicht so on par mit der Qualität, die man die meiste Zeit in der ersten Staffel hat. Aber die zweite Staffel anhand der ersten Folge zu beurteilen, ist auch ein bisschen Quatsch.
Du redest jetzt aber von Dexter.
Nee, von Homeland. Dexter ist Quatsch. Also Dexter ist generell nach der ersten Staffel ziemlich scheiße geworden. Und ich gucke es heute eigentlich nur noch, ja, wie du es gesagt hast, aus Hate-Watching, wofür die aktuelle Staffel gar nicht mal so viel Anlass gibt, weswegen mich fast ärgere. Aber ich freue mich auch, ein bisschen unterhalten zu werden.
Eben, ich bin gespannt jetzt wieder auf die neue Staffel von Dexter, weil das Ende von der letzten Staffel Hoffnung bei mir hat aufkeimen lassen, dass sie vielleicht doch nochmal sich was trauen.
Ja, okay, da war die neue Folge von der aktuellen Staffel, die erste auch, also die ging den Weg zum Glück weiter.
Okay, das gut.
Beruhigt.
Wobei Dexter ja schon in der Romangeschichte nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt 3 Bücher gelesen, also die Serie basiert ja auf einem Roman und der erste Roman ist super und also ich hoffe zumindest, dass die Serie nicht so endet wie die Romane, weil das ist sowas wie absurd dann.
Den Teil haben die schon längst hinter sich gelassen, wo er dann am Ende gegen so einen Satanskult kämpft und in Wirklichkeit so ein Dämon ist und so. Da hat die Fernsehserie zum Glück schon früh irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen. Das können sie jetzt nicht mehr so erzählen. Ich
glaube, Dexter hätte am besten funktioniert, wenn man eigentlich nach der ersten Staffel einen Cut gemacht hätte.
Ja. Ich fand die zweite noch gut. Ich fand die zweite noch richtig gut.
Dexters britische Freundin, die so komische Kunstinstallationen aus Stahl macht und so, das ging mir schon echt auf den Sack. Also und sie haben Dokes getötet, das werde ich dir nie verzeihen. Das war die beste Figur der Serie.
Ja. Und ich fand halt, also wir haben 2 und 3 nicht gefallen, die Staffel. Die vierte war dann wieder, fand ich, ganz gut eigentlich. Und hat ja auch ein echt cooles Ende gehabt. Aber ich kenne den Hype, der da zum Teil um Dexter da ist. Also ich habe auch schon Leute drauf angesprochen und gemeint, ja, ich finde es jetzt nicht so toll. Die Reaktion war teilweise halt schon bezeichnend. Also, super Serie und überhaupt, wie kannst du nur...
Ich musste in der 5. Staffel musste ich mich mit teilweise recht verhaltensgestörten Leuten auseinandersetzen, die mich aufs Übelste beschimpft haben, weil ich das für totalen Kappes hielt, was da passierte. Dexter ist für mich echt teilweise auch ein rotes Tuch, aber ich stehe zu meiner Meinung, das war... Ab der 2. Staffel ging es echt in die Richtung totaler Dünnschiss. So. das wird erst jetzt so ein bisschen konsequenter gemacht. Also so konsequent, wie es eigentlich nach der 1. Staffel hätte weitergehen müssen. Also wer Plotlöcher toll findet, also so ähnlich wie Leute, die sich für Schweizer Käse begeistern können, der wird auch an Dexter so eine helle Freude haben. Aber, ja, also einfach Sachen mit Löchern. Gibt es ja Leute, die sich dafür interessieren.
Ja, ich werde jetzt, pass auf. Jetzt, ich sag nichts, Carsten. Du hast jetzt gedacht, ich insert Dirty Woman Joke hier, oder?
Nein. Ich
Weil ich interessiere mich für Sachen mit Löchern.
Oh nein, oh Gott, jetzt ist egal. Es ging eigentlich vielmehr um einen Vergleich, über den wir uns eigentlich noch vor kurzem unterhalten haben, halt mit Prometheus und Lost und wie dieser Laidlaw Stories schreibt. Aber,
Lindelof,
Entschuldigung, ja.
Dover Name, kann man vergessen.
Khalil.
Ja, also, dass ich ja nicht so der Riesenserienschauer bin, habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Und ich könnte jetzt irgendeine alte Serie vorstellen, weil ich gucke tatsächlich kaum so wie ihr wirklich aktuelle Serien. Also da komme ich irgendwie nicht dazu. Und es gibt noch so viel altes Zeug, was ich mir unbedingt anschauen möchte. Und dann damit das nächste Dark Shadows, aber... Ich bringe jetzt mal einen Film, den ich hier so mit, wo ich nach München gezogen bin, als allererstes mir angeschaut habe und weil er auch in München spielt. Das Ganze ist eine Dokumentation. Ich denke mal, Philipp würde die vielleicht kennen und Felix, du wirst danach München wahrscheinlich nur noch mehr hassen. Und zwar knapp einen Kilometer von meiner Haustür ist der sogenannte Eisbach. Und das ist ein
Hast du dir das die schon mal vorgestellt? Entschuldigung?
Ja, ich wollte es mal vorstellen.
Ah, okay.
Jedenfalls, vielen Dank, dass das uns aus dem Konzept bringt.
Entschuldigung.
1-2 Kilometer von mir weg ist der Eisbach, ein Nebenausläufer der Isar, ein kleiner Bach. Und das Phänomen an dem Bach ist, dass es da eine Stelle in der Stadt gibt, wo man quasi Bach oder Flusssurfen machen kann. Und der Dokumentarfilm, der auch, ich glaube, auch irgendeinen Publikumspreis gewonnen hat, greift quasi dieses Phänomen, diesen Bach raus und beschreibt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von der Surferszene mitten in einer Stadt wie München, die ja man eher wahrscheinlich mit Skifahren und Co. verbindet aufgrund der alten Nähe als jetzt mit einem Surfspot. Und zeigt in einem Rückblick zum Teil auch mit alten Bildern, wie diese Eisbachstelle entstanden ist. Und schildert das Ganze auch anhand vom Leben von drei Leuten, die so aus ihrem Leben erzählen und die dieses Surfen am Eisbach auch ein bisschen geprägt hat. Da ist der eine, der jetzt zum Beispiel für irgendein Surfermagazin in der PR sitzt und überhaupt zum Surfen gekommen ist, indem er da in diesem Eisbach gesurft ist. Da ist der nächste, der irgendwie dann einen Job gehabt hat und dann aber komplett ausgestiegen ist, sich auf Surfen konzentriert hat. Und ja, also es ist wirklich schön erzählt und spiegelt ein bisschen eine Stadt wieder, wo ich sagen muss, die eher so ein bisschen so als Schickimickihausen verpönt ist. Und es ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass das Ganze jetzt in diesem Dokumentarfilm behandelt worden ist, der übrigens auch wirklich einen exzellenten Soundtrack hat, ist es natürlich jetzt auch eine wahnsinnig überlaufende Stelle. Und wenn ich teilweise morgens mit dem Bus fahre, ist eigentlich immer jemand mit dem Surfboard am Start, der gerade in Richtung Eisbach unterwegs ist. Also natürlich bei Studis und meinem lieblingsvorzeitigen München wohl diversen Hipstern, ist es natürlich da schick, mal am Eisbach surfen zu gehen. Aber wenn man so sieht, wie das entstanden ist und was tatsächlich unter den Hardcore-Usern, das vergleiche ich auch vielleicht ein bisschen mit Szenen wie der Graffiti-Szene oder so, so vom Zusammenhalt ist und wie die das geprägt hast, finde ich schon einen interessanten Film. Hast du den gesehen mal, Philipp?
Nee, aber ich kenne die Geschichte und das Phänomen und ich habe auch mal über diese Dokumentation was gesehen, aber ich habe sie selber nicht gesehen.
Und du, Felix?
Als du gesagt hast, dass du über eine Serie reden wolltest, durch die ich mich noch mehr hassen würde, muss ich spontan dran denken, Monaco Franzo und so weiter. Da hätte ich fast gesagt, nein, Monaco Franzo ist eine meiner Lieblingsserien. Gerade was Deutschland angeht. Aber von dem Dokumentarfilm habe ich gehört, ich habe ihn aber leider nicht gesehen. Ich weiß aber, dass es dieses Eisbach-Ding gibt und dass da im Sommer ganz viele Bekloppte sich also da drin tummeln und sich im Wasser da mit ihren Brettern da rumschlagen tun.
Also das Krasse ist, dass es halt auch nicht nur ein Sommerphänomen ist, sondern die tatsächlich auch, also das siehst du auch in der Doku ziemlich cool, im Winter gesurft sind. Und bevor die Isar jetzt renaturalisiert wurde, gab es auch in der Isar so ein paar Strömungen. Und da gibt es dann auch Szenen, wo du siehst, wie dann von diversen Isarbrücken die Surfer dann quasi in eine Isar mit Hochwasser gesprungen sind, um da zu surfen, was natürlich auch echt lebensgefährlich ist. Generell ist eigentlich, soweit ich auch weiß, das Surfen in diesem Bach auch nicht erlaubt. Die Polizei, das ist aber inzwischen so ein Touri-Magnet geworden. Also das ist wirklich so, wenn du jemanden in München zeigen willst, du fährst da vorbei, da stehen immer Leute davor. Es ist quasi so ein bisschen geduldet. Was ich auch eigentlich ganz witzig finde, wenn man dann die Bilder sieht, wo die Cops am Anfang dahin gelatscht sind und die Surfer sich auch gewarnt haben. Ich meine, die haben da, damit diese Welle entsteht, auch irgendein Metallding mitten in den Eisbach konstruiert, damit es in diese Welle bricht, auf der man dann surfen kann. Also wenn ich demnächst nicht mehr beim Zelluloide-Podcast mitmachen werde, dann wahrscheinlich, weil ich versucht habe, mal da zu surfen. Wobei, sieht beeindruckend aus, ich finde es witzig und es ist auf alle Fälle auch wirklich eine schöne Doku, die ich empfehlen kann.
Okay, klingt interessant. Gibt es auf DVD schon, nehme ich an?
Ja, also das müsste auch schon im Fernsehen gelaufen sein. Leider, also da muss ich echt sagen, ich hätte mir furchtbar gerne den Soundtrack gekauft, aber ich habe den tatsächlich weder bei iTunes noch sonst irgendwie, doch bei Amazon habe ich ihn zu einem absoluten Mondpreis gefunden.
Weil es ist ein Film von Hipstern über Hipster.
Ja, wobei die Jungs, wo da surfen, also die drei, würde ich jetzt nicht diese Hipster Hornbrillen mein Fleisch ist, ja. Jedenfalls, mir hat sie gefallen und von daher klar auf Empfehlung. Und Anschauempfehlung, wenn es mal irgendwo kommt.
Okidok. Carsten.
Okay, nachdem wir Keep Surfing die Eisbachwelle hatten, was ich habe noch nicht so ganz kapiert, das war jetzt aber ein Film, oder?
Ja, es ist eine Dokumentation, ja.
Achso, okay, alles klar. Ja, dann schmeiße ich mal wieder nochmal eine Serie rein, weil ich habe mich jetzt nur so ein bisschen mehr auf Serien noch vorbereitet. Und auch eine neue Serie, die in den USA begonnen hat und in die man viel hineindenken kann und viel rein argumentieren kann, heißt Revolution. Sorry, Gehirn hat gerade ein wenig ausgesetzt. Oder auch Evolution. Damit ist aber nicht so die relativ coole kanadische Serie gemeint, die mal vor vielen Jahren irgendwie, die ist aber auch Regenesis. Das geht schon wieder total alles schief. Okay, es geht um die neu angelaufene Serie Revolution. Und Revolution spielt, hat ein relativ blödes Setup. Es geht darum, dass plötzlich oder von jetzt auf gleich funktioniert Elektrizität nicht mehr. Also es ist angeblich nicht nur so, dass irgendwie das gesamte Elektrizitätsnetzwerk der USA im Sinne von Strom zusammenbricht. Nein, auch alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, funktioniert auf einer, ich will nicht sagen physikalischen Ebene, aber ja, funktioniert auf einer physikalischen Ebene irgendwie nicht mehr. Und wie das natürlich so ist, fällt natürlich dann die gesamte USA erstmal in ein gigantisches Chaos. Gut, aber wieso gucke ich diese Serie überhaupt? Als erstes ist es wieder eine normale Network-Serie, also sie läuft bei NBC. Und da wenig nackte Haut und wenig Gefluche und relativ harmlos. Und es ist von Eric Kripke geschrieben. Den kennt man vielleicht, weil er mal Supernatural geschrieben hat. Also kein, oder so, Entschuldigung, sogar erfunden hat. Und ist also kein ganz unbeschriebenes Blatt und ist auch relativ erfolgreich. Und Revolution zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass es 20 oder 30 Jahre nach diesem, ich sage mal, Stromverschwinden in der USA spielt. Und wie das halt so ist, wenn etwas Größeres, Schlimmes in den USA passiert, dann ist sofort Anarchie. Also das finde ich immer sehr erstaunlich, wenn irgendwie etwas...
Die Leute sind bewaffnet.
Ja, nee, ja genau, aber sofort ist Anarchie. Also da ist dann alles irgendwie, jeder bringt sich gegenseitig um, es wird um die letzten Reserven gekämpft und alle erschießen sich gegenseitig.
Aber,
und das
nächste,
ja?
Mal einen ganzen Einwurf, also das ist ja durchaus ein bisschen, wenn du das anschaust, was da in New Orleans passiert ist, als da dieser Hurricane war, also halt ist das, wie gesagt, die haben Waffen.
Ja gut, okay, gut. Will ich erstmal dahingestellt haben, ich halte das für ein bisschen unwahrscheinlich, dass durch eher noch die relativ harmlose Sache, dass der Strom nicht mehr funktioniert, sich wirklich Leute gegenseitig umbringen. Nun gut, die Hauptrolle spielt in dieser Serie ein Mädel. Ich weiß leider nicht so ganz, wie sie heißt. Ich glaube.
Das ist auch keine gute Schauspielerin, das ist egal. Den Namen muss man sich nicht merken. Die siehst du nach Revolution nie wieder.
Ja, also sie ist auch super bekannt.
Die Begeisterung schwingt schon jetzt in Felix' Stimme mit.
Ja, aber und sie hat das Problem, dass sie zum einen ihren Bruder verloren hat. Mit verloren ist jetzt nicht gemeint, dass der gestorben ist, sondern er wurde von dem von dieser Militärjunta, die sich da etabliert hat, entführt. Und sie hat ihren Vater verloren, diesmal aber im Sinne von gestorben, weil als ein Außenposten dieser Militärjunta oder ein Reiter oder ein höherer General dieses Militärkomplexes ihn gesucht hat, kommt es zu einer Schießerei oder, naja, Schießerei ist vielleicht ein bisschen schwierig, Arm und Bogen und Messerstecherei und dann doch Schießerei-Situation, wobei ihr Vater leider stirbt. Und in dem Moment wird auch der Bruder entführt. Und ihre Mutter gilt als tot, ohne zu viel spoilern zu wollen. Sie ist aber nicht tot, sondern wurde nur von dem Anführer von dieser neuen Militärmacht auch entführt und arbeitet, weil sie anscheinend eine gewisse physikalische oder wissenschaftliche Ausbildung hat, an den Folgen oder daran, den Strom wiederherzustellen. Nun gut, gut an der Serie ist, es gibt häufig schöne Außensettings, es gibt sehr gut gemachte, so weiß ich nicht, in den Städten, da sind jetzt die Menschen verlassen, Szenen, keine Ahnung, so verwilderte Autos, die auf unbenutzten Highways stehen, verlassene Gebäude, viel Natur und so.
Was ich da einwerfen kann, wo du das gerade sagst, Erde ohne Menschen auf N24, die einzige Eigenproduktion von N24, die sie je gemacht haben und die da jetzt jeden Tag rauf und runter läuft und die ich fast immer sehe, wenn ich N24 einschalte, daran hat mich das am meisten erinnert. So, wie lange dauert es, bis das Kapitol in Washington komplett mit Moos zugewachsen ist? Faszinierende Fragen, die sich die Menschheit natürlich stellt, nachdem sie dahingeschieden ist, werden da auch visuell weiterhin beantwortet. Wie sieht das Baseballstadion der Chicago Cubs aus, wenn die Menschen nicht mehr da sind? Da wächst total viel Moos drüber.
Ja.
Also so rein ästhetisch war das fast eins. Also ich fand das fast schon lustig, aber es sah halt auch gut aus.
Wie sieht mein Vorgarten aus, wenn ich nicht da bin? Ja. Eigentlich so wie
er sehr, immer. Sehr, sehr viel Moos stellt sich raus
und Schildpflanzen. Ganz, ganz nett an der Serie ist, die Serie hat so 2-3 Highlights. Ab und zu schafft sie es, mich doch so ein wenig zu überraschen. Jetzt nicht im Sinne von der große Plot-Twist, aber die Serie fühlt sich oft so ein bisschen nach 0815 und man weiß ungefähr, was in den nächsten 10 Minuten passiert, schon relativ früh an. Aber ab und zu gibt's dann doch Überraschungen. Zum Beispiel stolpert sie dann an irgendeiner Stelle und verletzt sich den Fuß. Aber irgendwie stellt man dann fest, ach, das war nur ein geschickter Trick von ihr, weil sie schon von vornherein gehört hat, dass irgendwie so ein Love Interest, doch böser Typ von dem Militär als Geheimspion irgendwie agierend sie verfolgt hat. Und sie schafft es dann relativ geschickt, ihn an irgendwie irgendwas Metallischem zu ketten. Aber was mich am meisten an dieser Serie fasziniert, ist diese Erklärung oder auch diese Erklärung dieser Welt. Denn irgendwie, wenn Elektrizität nicht mehr funktioniert, also alleine schon wie dieses Szenario dargestellt wird, ist ziemlich interessant. Denn in dem Moment, als der Strom ausfällt, fallen zum Beispiel die Flugzeuge wie Steine vom Himmel.
Und was lustig in dem Zusammenhang ist, die Autos gehen auch nicht alle gleichzeitig aus, sondern in so einer Einstellung sieht man, wie die Autos wirklich so richtig schön inszeniert alle nacheinander in so einer Reihe ausgehen, als wenn die eine abschalten würde. Tick, 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 tick. Eigentlich müssen die gleichzeitig ausgehen. Das ist halt nur so mein
Genau. Einwurf. Und vieles an dieser Welt ist doch so ein bisschen unglaubwürdig. Zum Beispiel verstehe ich nicht, okay, Elektrizität funktioniert nicht mehr, aber warum reiten die nur noch auf Pferden rum oder haben sonst irgendwie absolut keine Errungenschaft mehr der Moderne? Also Feuer funktioniert noch, aber zum Beispiel eine Dampfmaschine, sowas ganz Billiges, was ja irgendwie in 1900 irgendwie noch aktiv war.
Du hast recht.
Und das hat ja in 30 Jahren auch niemand vergessen. Also ich meine, wenn im Notfall, können Sie gerne bei mir vorbeikommen. Ich hatte als Kind mal so eine Miniaturdampfmaschine.
Von Rebell.
Ja, ich glaube, ich weiß, wie die so ein bisschen funktioniert. Das kriege ich irgendwie mit ein bisschen Zeit und viel Mühe kriege ich das nachgebaut. Ich meine, das haben die damals, glaube ich, auch hinbekommen. Und was auch sehr interessant ist, irgendwie Waffen funktionieren, aber trotzdem. Also irgendwie Patronen und so funktionieren.
Aber irgendwie komischerweise nicht alle. Was ich krass finde bei Revolution ist, dass die alle mit so Musketen aus dem Bürgerkrieg kämpfen
genau.
Und so Zündhütchen aufsetzen muss. Aber du siehst komischerweise in dem Vorspann von der dritten Folge oder so, dass die riesige Lager mit Kalaschnikows da haben. Kalaschnikows sind, also die brauchen keine Elektrizität. Das ist die erfolgreichste Automatikwaffe des gesamten Planeten. Also völlig unverwüstlich ist. Und selbst funktioniert, wenn du da draufgekackt, sie in den See geworfen und dann in Sahara-Wüstensand gewälzt hast, kannst du das damit immer noch halbwegs präzise Leute umbringen. Das ist ja, wenn ich mit Kalaschnikows rumrennen, ist das Schmelze. Also, das ist einfach ballistische Waffen nicht mehr funktionieren. Niemand hat, es wird ja gesagt, es gibt eine Fraktion, die sich irgendwie die Militia nennt und quasi so eine Mini-Regierung aufgebaut hat und die überwacht halt das Waffenverbot von Zivilpersonen. Also es ist halt krass, dass Menschen in Amerika nicht mehr das Recht auf Bärenarme haben. Und ja, genau. Dass so eine Miliz überwacht ist und die laufen alle mit diesen 2 Meter langen Riesenmusketen aus Lockstock und 2 Smoking Barrels rum, was total strange ist, weil eigentlich müsste jede verdammte AK-47 auf dem Planeten funktionieren und damit kannst du dich gegen diese Spinner echt total gut wehren. Man sieht halt auch später, dass halt selbst elaborierte Scharfschützengewehre immer noch funktionieren, deswegen macht es für mich irgendwie noch viel weniger Sinn, wie da alle agieren, aber erzähl weiter.
Ja, genau. Ein anderes Highlight ist noch, dass ich sage mal, einer dieser Hauptbösewichte, so ein Captain von dieser Miliz, der wird gespielt von dem bösen Fried Chicken Chef. Also der Schauspieler heißt Giancarlo Esposito. Ich glaube, den kennt man, also den Namen kennt man nicht so gut, aber das Gesicht kennt man sehr gut. Und der schafft es da auch wieder, so einen ziemlich kalten, aber doch irgendwie verständlichen Bösewicht hinzuzaubern. Was man auch noch merkt, ist halt dieses typische relativ moderne, oder ich meine, J.J. Abrams hat da ja auch irgendwas mit zu tun als Produzent.
Ist aber dieses der Geld für mit seinem Namen im Vorspann. Ich glaube nicht, dass er da viel dran schreibt.
Ja, nee, schreiben tut ja nichts, aber man hat so das Gefühl, dass in dem Schreibraum am Ende so immer überlegt wird, okay, jetzt brauchen wir noch so einen Cliffhanger und so 2, 3 Sachen, damit die Leute auch noch bis zur nächsten Folge drüber nachdenken, was da wohl sein kann. Und ohne groß so viel zu verraten, in der ersten Folge sieht man dann direkt, dass irgendwie doch noch Elektronik funktioniert. Und die geben sich so viel Mühe. Ja?
Bitte? Dank USB-Sticks funktioniert der Strom.
Ja, was noch sehr interessant ist, ja, die geben sich so viel Mühe, da diesen Computer irgendwie einigermaßen echt dastehen zu lassen, ja, und dann haben sie einfach eine völlig offenliegende Festplatte, also wo man wirklich sich die drehenden Scheiben sieht, aber naja, Revolution, ziemlich teure Serie, also man sieht schon, dass da Kohle verbraten wird, definitiv nicht so gut wie Lost oder ich muss gestehen, Supernatural habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, auch das wird sie nicht ganz erreichen. Und aber definitiv guckbar, so hier Hulu Plus und so ist definitiv da nicht ganz verkehrt für.
Ich fand es auch erstaunlich, dass die Serie total anguckbar ist. Ich kann das auch nicht, also ich kann an der Serie gar nicht so viel aussetzen, weil sie handwerklich ganz viel okay macht. Also da kann man nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein Sakrileg oder das haben sie total verkackt oder das ist mega scheiße oder so. Es laviert sich halt auf so einem total durchschnittlichen Niveau irgendwie durch die 45 Minuten pro Woche. Und das kann man sich angucken, man muss es, weiß Gott nicht. Was ich aber interessant finde, weil wir ja sehr, sehr viel mit 24 Verweisen gerade arbeiten, Billy Burke, der quasi die männliche Hauptrolle hat, als der Onkel von diesem Katniss aus Hunger Games Verschnitt, der die Hauptfigur ausmacht, der hat in der zweiten Staffel 24 diesen Vater gespielt, vor dem Kim Bauer flüchtet, weil der mit Kim Bauer gerne Snoo-Snoo machen will und Kim Bauer das nicht möchte und dann halt dessen Kind, also die arbeitet bei dem zu Hause als Nanny und das entspinnt sich da ein riesiger Kackplot in der zweiten Staffel 24 draus, wie der Schnurrbart-Dad aus Twilight quasi Kim Bauer jagt. Also wer Twilight schätzt und die Kinofilme auch gesehen hat, dürfte Billy Burke als Schnurrbart-Fuddy aus Twilight kennen. Und jetzt spielt er halt so voll den Badass. Also was ich auch an Revolution recht krass finde, ist, dass die gar nicht so unbrutal ist für eine Network-Serie. Da wird relativ viel Schwertkampf gemacht. Die Kämpfe sind auch echt gut inszeniert. Also filmisch kann man da echt nichts dran aussetzen und ziemlich viel Gestocher und Leute werden so abgemessert und so. Das ist schon relativ brutal. So eine Serie, die ich eigentlich als Abenteuerserie für die ganze Familie bezeichnen würde, weil da nicht viel Schlimmes passiert. Aber die Kampfszenen sind doch, also zumindest für deutsche Augen, überraschend grafisch. Und die machen auch was her, das kann man schon sagen. Und man merkt halt auch, dass Billy Burke, ich hatte ein Interview jetzt die Tage mit ihm gelesen, dem macht das halt auch voll Spaß, diesen klassischen Errol Flynn Mantel und Degen Piekser da zu spielen. Ich kriege es halt nur nicht aus dem Kopf, dass es der Typ ist, der Kim Bauer vergewaltigen wollte. Keine Ahnung. Es ist halt eine ziemliche Präsenz, der Typ.
Ja. Okay, Felix?
Oh, ja, jetzt muss ich überlegen, was ich mir als nächstes vornehme. Es ist definitiv ein Fernseher und ich würde sagen, da ja viele neue Serien angelaufen sind und ich nicht alle von denen richtig gut fand, würde ich eine Comedy-Serie empfehlen, auf die ich letztens gestoßen bin. Die nennt sich Happy Endings. Die geht mittlerweile ab Oktober in die dritte Staffel, läuft glaube ich auch auf ABC. Und da spielt Elisa Cuthbert mit, die Kim Bauer in 24 spielt. Und das ist im Grunde ein Friends-Klon und insofern nichts Spektakuläres. Du hast fünf Freunde, also ein Ehepaar, ein schwarzer Schwarzafrikaner, um das jetzt mal so richtig altbacken auszudrücken, der mit einer dünnen, weißen Karriere-Uschi verheiratet ist. Du hast Elisa Cuthbert, die Kim Bauer in 24 gespielt hat und echt ratenscharf aussieht. Du hast einen etwas pummeligen Homosexuellen und so einen ganz normalen Straight Guy, so ähnlich wie bei How I Met Your Mother, was ja auch ein krasser Friends-Klon ist. Happy Endings hat halt diesen Single-Camera-Style, also dass es halt nicht so eine Bühnen-Sitcom ist wie bei How I Met Your Mother, wo du merkst, es ist halt eine alte, traditionelle Sitcom, wo die Leute auf die Bühne laufen und schalala. Das ist ziemlich unterhaltsam. Für einen Friends-Klon, was grundsätzlich die unoriginellste Prämisse für eine Sitcom überhaupt ist, schlägt sich die Serie ziemlich gut. Die Geschichte ist von der ersten Folge an, also es beginnt mit einer Hochzeit zwischen Elisa Cuthbert und der männlichen Hauptrolle, der, glaube ich, auch mal in The Event irgendwie eine kleine Rolle hatte, wie sie gerade heiraten wollen. Und dann kommt so ein Typ auf Rollerblades in die Kirche reingestürmt und rollerbladet sich quasi so zum Altar vor, hat ein total zerlaustes, zerfetztes Hemd und die Haare durcheinander und sagt, ey, so wie in Wayne's World oder in die Reifeprüfung am Ende, so, ich liebe dich, du bist alles für mich, ich möchte mit dir durchbrennen. Und dann läuft sie halt von dieser Hochzeit weg und der Typ kriegt halt einen Nervenzusammenbruch, während die gesamte Hochzeitsgemeinschaft mitsamt dem Kameramann, der diese Hochzeit filmt, diesen Nervenzusammenbruch aufnehmen und der dann auch schlussendlich auf YouTube landet und der Typ halt zu so einer super Pussy Persona wird, über die alle Leute lachen in Amerika. Und daraus entspinnt sich dann halt irgendwie einfach so eine nette Comedy über fünf Freunde, die dann nachher auch irgendwie cool miteinander sind. Der Hauptdarsteller arrangiert sich dann auch so mit Elisa Cuthbert sind dann halt so sehr gute Freunde mit einer sehr, sehr speziellen Vergangenheit miteinander. Das ist einfach drollig. Also ich gucke es richtig gerne. Es erfindet das Rad, weiß Gott, nicht neu, aber es ist trotzdem eine ganz schöne Geschichte mit skurrilen Charakteren. In der dritten Folge merken sie zum Beispiel, dass in so einem Zwischenraum zwischen den Rohren, die in dem Dach der gemeinsamen Wohnung, also der Ehemann, der Verhinderte, der in der ersten Folge versetzt wurde, zieht dann halt mit dem pummeligen Homo in eine WG und sie merken in der dritten Folge, dass so ein Typ über deren Decke wohnt, in so einem komischen Zwischenraum, wo sonst nur Leitungsrohre verlaufen und der denen ständig das Essen klaut. Und es ist dann halt irgendwie eine ziemlich drollige Geschichte einfach. Und die ganzen Stadt-Sitcom-Plots werden durchexerziert, aber auf eine ziemlich amüsante Weise. Und da möchte ich halt im Anbetracht der ganzen 0815-Comedies, die diese TV-Season neu gestartet sind, meine Lanze für brechen. Das kann man sich antun. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland läuft, aber wenn es laufen sollte, sollte man da mal ein Auge drauf werfen, weil das ist echt drollig, also so Comfort Food, das ist richtig, man fühlt sich da wohl, einfach mit diesen Figuren Zeit zu verbringen und das ist das Beste, was eine Comedy schaffen kann, wenn einfach die Leute, die da miteinander agieren, einfach so eine Dynamik haben, die man persönlich echt angenehm findet und das liefert diese Serie. So Happy Endings kann ich nur empfehlen. Da in der zweiten Staffel erreichten die sogar richtig, richtig angenehme Comedy-Höhen. Also Scrubs mochte und How I Met Your Mother mag, der sollte mal einen Blick auf Happy Endings werfen, weil How I Met Your Mother geht ja jetzt auch dieses Jahr in die letzte Staffel.
Ach so, ja, das ist fest?
Ja.
Oh, okay.
Was?
Das ist fest, fragte ich.
Das ist das fest,
das ist letzte Staffel. Das steht auf der Kippe. Also die Macher haben gesagt, sie könnten theoretisch noch eine 9. Staffel machen, aber eigentlich haben sie für die jetzt laufende 8. Staffel das Endgame angesetzt, wo dann halt die Mother gemietet wird. Also Meeting im Sinne von Matt, Gegenwartsform, ihr wisst schon.
Schon klar.
Also eigentlich sollte das jetzt dieses Jahr die Staffel von How I Met Your Mother die letzte sein. Das ist aber, da das immer noch relativ erfolgreich ist, natürlich nicht in Stein gemeißelt. The Office wurde ja auch das amerikanische, das Haltbarkeitsdatum hinaus verlängert. Die Überreste davon kann man jetzt auch auf NBC bewundern.
Okay. Okay, dann werde ich noch anhängen mit einer Dokumentation. Und zwar Marley. Geht über Bob Marley. Ist von Kevin MacDonald. Der hat zum Beispiel Last King of Scotland, glaube ich, hieß der gemacht. Diesen Diktator-Film mit Forest Whitaker. Und es gibt viele Bob Marley-Dokumentationen. Ich hatte eine und natürlich ist sein Leben, kann man nicht neu erfinden. Aber diese Dokumentation ist doch schon mit Abstand die beste. Also das fängt bei den prominenten Talking Heads an. Und wirklich die superbe, das wirklich wahnsinnig gute Bildmaterial. Und die haben da teilweise, wenn sie so über die Anfänge sprechen, haben sie da auch so Filmstücke aus den 70ern und 60ern aus Jamaika drin, die so super restauriert sind, dass man echt dreimal hingucken muss, wenn man sich's auf Blu-ray anguckt, ob das nicht neues Material ist, aber dann irgendwann ist doch ziemlich eindeutig ist, dass es von damals ist. Und ich weiß nicht, ob ihr mit oder ob der geneigte Hörer mit der Lebensgeschichte Bob Marleys vertraut ist, aber es ist schon eine extrem krasse Geschichte und was der Mann mit Musik geschafft hat, also auch politisch und was für eine unglaubliche Energie, positive er hatte, dass ich sagen kann, dass jeder, der irgendwas nur mit Musik anfangen kann, sich diese Doku angucken sollte, weil man muss kein Reggae-Fan sein, um sich Marley anzugucken. Ich war auch verwundert, weil die Doku überall auf so viel Anklang gestoßen ist, weltweit. Und ich dachte, mein Gott, es gibt jetzt echt 5 Marley-Filme oder so, also Bob-Marley-Filme. Und war äußerst skeptisch, ob da jetzt nochmal irgendwie das Rad neu erfunden wird. Und es wird doch ziemlich viel rübergebracht, was man sonst eben nicht sieht. Also zum Beispiel, dass er das letzte halbe Jahr irgendwo in Bayern in irgendeinem Kaff verblieben ist, in irgendeiner Klinik, kriegt man so kaum in den anderen Filmen mit und eben wahnsinnig viel Footage. Teilweise kennt man es auch, also Bob Marley Fußball spielen, da hat jeder schon mal gesehen, aber es gibt eben auch viele andere Sachen, die man so noch nicht gesehen hat und die irgendwo ausgebuddelt wurden. Irgendjemand was gehört, ihn gesehen, irgendwas in der Richtung?
Ich habe vom Bob Marley null Plan.
Was mich jetzt, da bin ich fast ein bisschen von ausgegangen, aber sonst auch niemand. Schade. Solltet ihr euch unbedingt geben, gibt's auf Blu-ray inzwischen neu und ist ein großes Ding, der Film. Und ich habe übrigens auch noch Louis Theroux mir eine neue Box geholt, aber da werde ich ein anderes Mal drüber reden, weil sich die Zeit dem Ende neigt und der Khalil darf für heute abschließen mit seinem letzten Film oder Serie.
Ja, dann nehme ich doch glatt einen Film. Ich habe es ja vorhin schon kurz noch angeschnitten, dass ich mich immer wieder freue, wenn was echt Seltenes oder Obskures auf mal wieder das Licht der Welt erblickt. Und es ist jetzt tatsächlich ein Film, der lang als nirgendwo zu bekommen war, weil er auch ein ziemlich gutes Machtwerk ist. Der ist von Jürgen Goslar, der bekannt worden ist, in Anführungszeichen, indem er irgendwelche Krimiserien und Krimifilme fürs deutsche Fernsehen gedreht hat. Und der hat beschlossen, dass er einen richichten Rache-Thriller nach amerikanischem Vorbild in Südafrika dreht, über die afrikanischen, über die afrikanische Befreiungsarmee. Was mit ernstem Vorsatz angefangen hat, ist ein ziemliches Trash-Fest geworden, was unter anderem auch an einem Horst Frank liegt, der den Bösewicht spielt, einen Afro-Albino mit Hass auf Weißen. Und das Ganze ist dazu noch mit relativ viel Pathos und Ernsthaftigkeit inszeniert, dass man mehrmals also wirklich auch ziemlich grinsend vorm Fernseher sitzt, obwohl es schon ein paar, wir haben durchaus heftigere Szenen gibt. Also zur Story, ein Polizist, der da im Grenzgebiet tätig ist, dessen Frau wird von dem, und Farm wird von dem Albino überfallen und er geht dann quasi mit seinem treuen Haus, ja, das hätte ich fast auch was politisch Unkorrektes gesagt, mit seinem Deputy oder was auch immer auf Jagd von dieser Terroristenbande. Gleichzeitig wird er dann gejagt, weil er natürlich das Gesetz in die eigene Hand nehmen darf. Und was auch so ein bisschen das Komische ist, ist an dem Film, dass er sich eigentlich auch auf gar keine Seite wirklich stellt. Auf der einen Seite hört man Horst Frank ab und an mal philosophieren über die Befreiung von Afrika. Auf der anderen Seite ist das Ding also schon, muss man sagen, hochgradig rassistisch zum Teil einfach inszeniert. Also spätestens, wenn Horst Frank mit seinen riesigen Zähnen sieht und mit dieser Afro-Perücke und komplett weiß geschminkt. Also
Horst Frank did Blackface?
Ja, genau.
Krass.
Also der, wo auch geneigter zu den Leuten höre, dass Horst Frank vielleicht als Graf kennt, der bei Tim Thaler, also er hat bei Tim Thaler den Graf gespielt. Und also ich
muss. Andere Leute werden Horst Frank wahrscheinlich als Kommissar Reynolds aus den 3 Fragezeichen-Zeiten kennen. Sind auch gesprochen.
Von der Stimme her natürlich. Ah ja, stimmt von der Stimme her. Und wie gesagt, das Ganze ist inzwischen auch auf DVD erhältlich, dass wirklich sich das leider mit einem ziemlich unschönen Bild, aber wer auf Trash-Filme steht und auch mal so einen deutschen Versuch, so in dieses Rape und Revenge-Genre reinzugehen. Und meines Wissens ist es auch tatsächlich so der einzige deutsche Versuch, bei dem es geblieben ist. Dem kann
Gott sei
ich
Dank.
Ja. Kennst du ihn, Felix? Also er wurde mal in
aber es gibt ja mehrere Versuche von deutschen Filmen, machen gerade in den 70ern dieses Exploitation-Genre sich zu erschließen. Es gibt ja auch diese ganzen alten Fassbinder-Spezies, haben die Insel der blutigen Plantage gemacht, der mal auf der mittlerweile komplett aus dem Internet verschwundenen, es sei denn, man surft auf archive.org rum, Seite Die Cineastischen Vier besprochen wurde, was eine ganz, ganz tolle Seite war und die sich jeder auf archive.org durchlesen sollte, weil die da Mitte der 90er so echt ziemlich geile Reviews von in erster Linie auch deutschen, aber auch internationalen, italienischen, Lucio Fulci und so weiter, Trashfilm gemacht haben und da die Insel der blutigen Plantage, wo wirklich alle mitmachen, die irgendwie mit Fassbinder entweder gebumst oder gearbeitet haben, halt sich dieses Frauenknast-Genre irgendwie erarbeiten auf eine ganz, ganz schlimme Weise. Also wer Udo Kier-Fan ist, der sollte daran nicht vorbei. Aber dass Horst Frank Blackface gemacht hat, das wusste ich nicht. Also krass.
Also
cool zu wissen.
Also man muss auch sagen, der Darstellercast liest sich auch auf den ersten Blick in Anführungszeichen ganz cool. Unter anderem ist ein Christopher Lee dabei, der ja natürlich auch bei allem mitspielt, mehr oder weniger. Sybil Denning, die auch so eine B-Movie-Kreisch-Busen-Wunder-Ikone ist. Und was ich auch ganz spannend bei der DVD finde, ich weiß, Philipp liebt es ja total, wenn ich über DVDs auch noch spreche, nicht über den Film, aber in dem Fall ist es cool, weil halt auch eine Doku über die Dreharbeiten dabei war und das ist eigentlich ganz spannend, weil der deutsche Genrefilm hat es ja auch nie leicht gehabt und da wurde ja tatsächlich nee.
So ist es denn eine schöne Hülle?
Nee, es ist einfach ein schönes Filmdokument für mich. Ich finde, deutsche Genrefilme haben es sowieso sau schwierig. Und es gab halt tatsächlich ein paar Versuche, wo man versucht hat, auch mit internationaler Kohle da in der Richtung was zu machen. Ein anderes Beispiel wäre im weitesten Sinne jetzt auch dieser der Karate-Film, den ich immer vorgestellt habe, wo
mit Christian Anders. Das gesamte filmische Oeuvre von Christian Anders ist immer eine Retrospektive wert. Krasser Typ.
Ja, ich frage mich, ob man über Uwe Boll in 50 Jahren eventuell auch so redet.
Ich glaube, der wird ziemlich viel Renommee sich erarbeitet haben zu dem Zeitpunkt schon. Völlig zu Unrecht. Uwe Boll, ich sag das jetzt einfach mal, Uwe Boll ist ein hassenswerter Wichser. Der kann mir echt mal am Arsch. Ich würde mich auch mit dem boxen, wenn er da Bock drauf hat.
Du hörst aber alt aussehen.
Das ist mir egal. Würde ich halt sagen, ja, Uwe Boll ist ein bisschen unfair. Wir können ja auch gerne mal gegeneinander Quiz spielen oder buchstabieren. Da würde ich gewinnen. Buchstabieren wäre super.
Da hast du es dir mal gezeigt im Quiz.
Ja, wenn eher als ehemaliger Semi-Profi-Boxer von Bayer Leverkusen irgendwelche Internetkritiker von ihm zusammenprügelt im Boxring, ist natürlich auch ein bisschen Heimvorteil.
Ich finde, das sind sie echt selber schuld. Und ich finde auch ehrlich gesagt, die Aktion finde ich noch irgendwo die einzig richtig coole Aktion.
Und
die Moderatoren, soweit ich weiß, gegen die da angetreten ist, die hatten zum Teil auch selbst ein bisschen, zumindest Kampfsport-Erfahrung und so. Und
Der ist doch gegen irgendwelche Internetblogger angetreten.
Ja, aber da war auch einer dabei, der recht lang Karate gemacht hat. Und
ja, aber die haben ja nicht Karate gemacht, sondern Boxen. Und die haben das Ganze ja als Spaßveranstaltung gesehen. Sagen sie ja zumindest im Nachhinein. Das war ja noch das Beste, dass sie sich dann beschwert haben. Aber ich glaube, dass der Uwe Boll so hardcore Shitstorm in die Fresse bekommen hat über Jahre, dass ich finde, dass ich kriege es ja teilweise mit, wenn man irgendwas macht, was viele Leute konsumieren, wie viele es auch immer gibt, die sich wegen jedem Scheiß beschweren und bei ihm zu Recht, aber dass da mal einer hingeht und wirklich es schafft, irgendwie seine größten Kritiker in den Boxring zu kriegen und ihn wirklich auf die Presse zu hauen, das ist doch das alleine schon. Ich glaube, der größte Uwe Boll-Film wird der, den mal irgendein richtig guter Regisseur über ihn macht, à la Ed Wood.
Also ich würde gegen Uwe Boll boxen, wenn Uwe Boll gegen mich danach im 90-Minuten-Film Drehbuch schreiben antritt.
Du mit komplett gebrochenen Rippen und gebrochenem Kiefer da und kannst ihn dann sagen, tja, aber im Drehbuch schreiben habe ich dich geschlagen. Da kannst du ja echt
Aber ich glaube tatsächlich, dass da schon was drin ist, dass der Mann in, was weiß ich, ein paar 20, 30, 40 Jahren, so wie in andere Trash-Regisseure tatsächlich da seinen Fankreis haben. Und das halte ich für echt realistisch.
Ja, irgendwie in der Ukraine oder so.
Entschuldigung, aber... Ganz kurz, ohne den jetzt als guten Film bezeichnen zu wollen, hätte ich Rampage, die grobe Handlung von Rampage ist echt eine coole Idee. Es ist leider so, dass die ganz, ganz, ganz viele Dialoge so schlimm gedreht sind und man echt das Gefühl hat, dass er beim allerersten Take immer gesagt hat, okay, that's a wrap. Das ist sehr traurig, aber die Idee an sich und der Action-Part und gerade das Ende haben mich richtig positiv überrascht. Aber es ist trotzdem ein schlechter Film, natürlich.
Aber trotzdem, wenn Uwe Boll diesen Podcast hören sollte, und ich bin mir fast sicher, dass er ihn hört, mein Angebot gilt. Meine Herausforderung, du schlägst mich im Boxring zu Club Uwe Boll und dann schreiben wir in 30 Minuten ein Treatment für einen 90-minütigen Horrorfilm gegeneinander. Und wer den dann besser findet, wer den in einem Pitch-Meeting besser darstellen kann, it's on, bitch.
Ja, ich habe mal ganz lange jemanden bekniet und alles gemacht. Und als er dann gesagt hat, okay, du kriegst Uwe Boll für den Zelluleute-Podcast als Interview, habe ich gesagt, ich will's doch nicht. Aber,
It's your fault.
Ja, aber es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, da erstens sich jemanden einladen, von dem man.
Ja.
Das hat einfach keinen Sinn.
Aber Uwe Boll, da ärgere ich mich bis heute drüber. Der war an meiner Uni mal Gast, der hatte eine Gastvorlesung gehalten. Da bereue ich es heute, dass ich es viel zu spät mitgekriegt habe. Ich war da noch an der Uni eingeschrieben, ich hätte mir das alles angucken können. Ich habe auch Jörg Buttgereit verpasst, weil ich da gerade frisch zusammen war mit meiner Freundin und Besseres zu tun hatte, als zur Uni zu fahren. Aber da bereue ich es bis heute, dass ich Uwe Boll nicht irgendwie persönlich irgendwie sagen könnte, ja, hör mal, das, was du machst, ist ja eher für den libanesischen Videomarkt interessant als für irgendjemanden, der sich für Kino interessiert. Und, naja, gut.
Ach komm, aber diese Teaser-Szene mit dem Flugzeug aus Postel hat mich echt extrem entertained, als die vorher im Internet aufgedingst ist.
Das Problem bei Bolding ist einfach, er hat schon ein paar Sachen drin, wo bis zu einem bestimmten Punkt anschaubar sind, aber dann bricht es halt alles so auseinander. Und das Problem hat Rampage, das hat Tunnel Rats von seinen Videospielverfilmungen ganz zu schweigen. Und Auschwitz erst recht, also.
Nein, also ich finde, Rampage hat nicht das Problem des Auseinanderbrechens. Rampage ist einfach handwerklich schlecht gemacht. Also gerade die Dialoge. Und das ist schade, weil nämlich die Geschichte überraschend gut endet. Also überraschend, geradezu gewitzt, geradezu intelligent geschrieben. Aber die Dialoge am Anfang und wie es gefilmt ist und die schauspielerischen Leistungen sind einfach eine Katastrophe. Also der ist, wenn man ihn von hinten nach vorne guckt, fällt er auseinander, aber ich finde, das Schlimmste an Uwe Boll ist seine Fresse, die er aufreißt, also wem er alles schon gesagt hat, dass er nicht Filme drehen kann, das macht ihn halt extrem unsympathisch.
Es ist, also man muss sich, das Beste an Uwe Boll-Filmen ist, sich den DVD-Kommentar zu den Filmen anzuhören, weil er da in den meisten Filmen auch völlig, völlig merkbefreit Selbstverherrlichung betreibt. In seinem extrem gebrochenen Englisch. Ich würde auch dieses Pitch-Meeting, das ich jetzt gerade als Herausforderung in den Ring geworfen habe, komplett auf Englisch halten und dann anhand der Lacher, die am Ende kommen, aufgrund der Aussprache, die Entscheidung treffen. Weil der Typ spricht so ein schlechtes Englisch. Der schreibt sogar seine E-Mails in All Caps. Also das ist
so ein krasser Typ. Aber er wird ja auf Fox News regelmäßig gefeiert, ne?
Fox News?
Also in
Fox dem absoluten Filmforum für Bergsteiger.
Ja, bei Fox News gibt es irgend so eine, ich habe das nur mal durch Zufall im Internet auf YouTube gefunden, gibt es irgend so eine Film-Sendung, also so eine, wahrscheinlich...
At the Movie with Bill O'Reilly.
Nee, das wäre geil. Aber irgend so ein Horst und dann zieht der Uwe Boll immer voll vom Leder und der Typ hat für ihn, und das ist für Fox News ja auch nochmal was ziemlich Seltsames, das voll bewundernde Lächeln übrig und ja, Uwe Boll auch Fan und so. Das ist total, es ist wie als wäre dieses Ding selber ein Fake, diese Stückchen da aus dem Internet. Aber es ist halt echt zu hart und
aber trotzdem, also die einzig gute Sache, die einzig gute Facette, die ich ihm anrechne, ist halt dieses P.T. Barnum 19. Jahrhundert Zirkus-Ding irgendwie drauf hat. Also diese Boxnummer war ja auch, also da konnte er nicht verlieren. Und er hat es trotzdem hingekriegt, diese ganzen Internetleute, die ihn beleidigt haben, dahin zu zitieren und ihn voll den Arsch aufzureißen im Boxring. Natürlich, das war eine Nummer, die er gewonnen hat. Und dieser Spektakelfaktor, dieses Tingeltangel, das hat schon fast. Also Roger Corman würde ich niemals im selben Satz mit Uwe Boll erwähnen, außer jetzt in diesem Podcast.
Genau.
Das hat schon was davon. Nur, dass Roger Corman halt wirklich auch Talente nach oben gebracht hat und Uwe Boll sich Til Schweiger in seiner düstersten, mit einer der vier düstersten Stunden seiner Karriere angenommen hat und ihn dann in Far Cry besetzte als Hayopai. Uwe Boll und Til Schweiger, die verstehen sich bestimmt bombig miteinander. Auch zwei, also
Schweiger mit dem der Til Schweiger-Film, der neue. Ich hab,
aber der Trailer lief vor, der lief vorher bei Cabin in the Woods. Ey, ich habe mich so fremdgeschämt. Ich musste mich so zusammenreißen, um nicht aufzustehen im Kino und zu sagen, das ist die widerlichste Kacke, die je gemacht wurde. So dieses Vielmann-Werbung-mäßige Talking Heads-Statement. Ich fand den Film gut, ich musste sogar weinen. Als wenn Bundeswehrsoldaten Filmkritiker wären. Dieser Affenarsch, ey. Der benutzt wirklich die Leute, die sich in Afghanistan ins Kanonenfeuer stellen, als Testimonials für seinen Kackfilm. Und findet das null zynisch. Der kann das immer noch so stehen lassen als patriotische Geste oder so. Ich hoffe, dass Schutzengel ein richtig fetter Flop wird. Weil das hat
auf Film Spiegel, er wurde auf Spiegel so geil zerrissen. Also,
das war auch nicht geil. Das war nicht, das war keine gut, das war kein guter Verriss. Also,
ja, so,
das war nicht gut.
Nur mal ganz ehrlich, ja, Verrisse auf Spiegel Online, das ist völlig unwichtig. Also, das ist ungefähr, ich weiß nicht, habt ihr mal häufiger versucht, diese.
Lass uns nicht auf Videospiele zu sprechen kommen.
Nein. Ich meine einfach nur diese wöchentliche oder alle zweiwöchentliche neu im Kino Geschichte von Spiegel Online.
Ja.
Die ist katastrophal langweilig. Ich weiß nicht, wie man mit so wenig Herz und emotionslos irgendwie über Filme.
Ja, aber das ist ja auch, was die machen wollen, ist wirklich nur vorstellen.
Das ist ja wahrscheinlich das, was die Leute, die dafür arbeiten, machen, das als 400-Euro-Job. Insofern stecken die auch entsprechend Enthusiasmus da rein. Wagtes Statement, aber ich.
Also okay, ich glaube nicht. Entweder hat das jetzt total so stark nach Sarkasmus gerochen, dass ich es nicht mehr gerochen habe, oder es völlig den Raum eingenommen hat. Aber na gut. Was ich nur feststellen will, ist ein Verriss auf Spiegel Online über einen Film, das ist ungefähr so wie, keine Ahnung, Resident Evil 6 Spielbesprechung auf Spiegel Online. Das interessiert niemanden.
Okay. Ja, da hast du recht. Aber gut, traurig, dass wir diesen schönen Podcast mit Uwe Boll und Til Schweiger beenden lassen müssen. Aber
ja, also ich muss auch sagen, ich hab von dem neuen Til Schweiger Film keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt
außer... Solltest reingehen morgen.
Nein, mein letzter Til Schweiger Film war, glaube ich, Manta, der Film, den ich mal gesehen habe. Oder Manta.
Der allerdings legitim super ist.
Der übrigens auch viel oft in Dortmund spielt. Aber
Michael Kessler, der in seine
Stiefel... Du hast nicht der bewegte Mann gesehen, Carsten.
Nein, der bewegte Mann habe ich nicht gesehen. Dafür aber Kondom des Grauens, was bedeutend schlecht da ist. Also ich weiß nicht, wenn man Kondom des Grauens gesehen hat, hat man echt keinen Bock mehr auf irgendwelche Mörs-Verfilmung, außer es ist Captain Blaubär, ganz ehrlich.
Es ist übrigens Walter Mörs, das ist mein
König.
Genau. Stabings wirklich ist drauf, hat Comics zu schreiben, die sich wie eine deutsche eine Woody Allen Komödie lesen oder so. Ich liebe Ralf König.
Der ist großartig, der ist wirklich großartig. Ralf König ist einer der besten Comic-Autoren weltweit.
Ja,
die menschliche Beziehungen kriegt er richtig gut.
Endlich habe ich mal jemanden gefunden, der da meiner Meinung ist.
Super Paradise ist eines der besten Comics, die es gibt. Wirklich, ja. Super Paradise ist großartig Ching, und jeder sollte es lesen.
Ching Ding, dieser Doppelteiler, der ist auch ganz großartig.
Ralf König ist
Chin Chin.
Fantastisch. Nichts als Liebe für Ralf König übrig.
Ja, ich auch.
Okay, um euch da nur ein wenig... Ein ganz klein wenig werde ich euch jetzt eine DVD schenken. Ich kriege sie gebraucht für 1,90 €. Ich glaube, es ist Kondom des Grauens. Und in der Hauptrolle Udo Sammel und Peter Lohmeier und Marc Richter. Den kriege ich in 19 Stunden per Morning Express. Es ist ein so unglaublich schlechter Film.
Aber das kann man ja nicht Walter Mörs, sage ich jetzt auch schon, man kann ja nicht Ralf König anlasten, dass seine Filme scheiße. Es gibt ja auch Carnicles von ihm verfilmt und der ist auch schlecht. Aber die Comics an sich und die Situation und alles, das kam auch in der bewegte Mann. Ich kannte das Comic ja vorher und diese ganzen Situationen, die kommen einfach so schlecht rüber, weil bei Ralf König, wenn jemand sich schämt und so, dann verschieben sich so die Gesichtsfarben und so und das kriegt halt ein Schauspieler so nicht hin. Von daher muss man Ralf König auch einfach lieber als Comic lesen, als versuchen es zu verfilmen.
Und das lohnt sich. Also die USA. Comics sind absolut lebenswert.
Und er hat jetzt auch für Leute, die homophob sind, hat er immerhin auch eine Hetero-Comic gemacht, der hieß, glaube ich, Hempels Sofa und ist auch super geil.
Ja, aber man muss sagen, das ist zu Recht zum Teil, weil die Beobachtungen sehr, sehr präzise sind. Er ist halt echt krass heterofeindlich und ich kann es, so wie er das darstellt, kann ich es auch schon nachvollziehen. Das hast du in Super Paradise, das hast du in allen möglichen Sachen drin von ihm und Bullenklöten und so. Also die schwule Lebenswelt stellt er richtig, richtig geil dar und die Heteros kriegen so richtig voll eins in die Fresse. Also ja. Wie er diese Szene darstellt, wie wie die Schwester von Konrad oder Paul mit ihrem italienischen Lover versucht, also ihr italienischer Lover versucht dann zu erklären, wie sie mal miteinander Analsex haben wollten und das dann halt versucht haben und dann sagt er dann so, ja, war nur ein kleines bisschen braun, aber sie dann sofort unter Dusche, hat sich fast tot geduscht. Das ist toll. Also es ist wirklich die heterosexuellste Erklärung von Analverkehr, die man einfach machen kann. Also die zwei planlose Leute sich einfach versuchen, anal zu penetrieren, ohne irgendwelche Vorbereitungen zu treffen oder irgendwas zu machen. Das ist fantastisch. Und dann halt total ausarten, wenn sie Kacke sehen.
Und dieses Paradies, was er zeichnet von den Homosexuellen, hat sich bei mir völlig praktisch auf einen Thron gehoben, als einer seiner Charaktere erzählt, dass er irgendwie ein paar Jahre lang mal eine Beziehung mit jemandem hatte, der ihn jeden Morgen mit einem Blowjob geweckt hat. Ich find, das sollten wir als letzte Worte nehmen. Vielen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann auch wieder mit einem Thema und auch wieder mit dem Viktor, der eigentlich Hans Rüdiger heißt. Ein Running Gag
wird das. Ich dachte Adolf.
Oh Mann, jetzt haben wir alle Randgruppen. Der Khalil hat vorhin noch durch das Weglassen und dann aber das Erwähnen des Weglassens die letzte Randgruppe auf uns abgehetzt. Und jetzt sind wir komplett und wünschen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euch auch allen danke. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.